Ein herzliches Willkommen zum ID-Keller Nummer 49.
Ja, gleich haben wir es voll.
Interessant.
Ich muss mich da leiser drehen. Heute darf ich begrüßen Bernhard.
Hallo.
Ui, Stefan.
Guten Abend.
Und Ulrich.
Hallo.
Und meiner, einer wieder mal. Ich mache mir jetzt auch mein Bier auf. Achtung. Ah, bist du narrisch? Ah,
ja?
Der erste Corona-Verletzte.
Ja, weil aus gegebenem Anlass Corona.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Eine der letzten Biere mit euch. Ja.
Bevor ich dann zwei Wochen nichts habe und immun bin.
Genau,
fast nicht.
So.
Das ist mein erstes Corona.
Seit wann?
Immer schon.
Ja. Du hast noch nie Corona getrunken.
Ich habe noch nie Corona getrunken.
Oje. Na, sei mal froh, dass das kein Bier gibt, das Schweinepest hast.
Ich hoffe, du bist nicht enttäuscht.
Also, ja, es ist jetzt nicht das beste Bier.
Nein, aber man kann ganz viele hintereinander im Sommer trinken.
Das stimmt.
Das ist,
und da gibt es einen schlagartigen...
Das ist die Idee von Corona.
Das ist wahr. So, ich hoffe, es funktioniert alles. Ich nehme auf. Da, ja, es wird schon passen. Gut. Ja, wie geht's euch so? Alles, wir haben uns jetzt schon seit längerem nicht mehr so gesehen in der Runde, oder? Wann war das? November?
Also, eine ganze Folge.
Na, also. Na, November haben wir uns gesehen, das ja, ist ja. Dezember und Jänner haben wir auslassen. Mhm. Und du warst im November gar nicht dabei,
stimmt? Nein, ich war im November nicht dabei.
Ein Wahnsinn.
Ja, es ist viel passiert.
Es ist oder? Viel passiert. Oder auch nicht.
Aber ich bin jetzt nicht. 15% leistungsfähiger, ich weiß das.
Weil?
Ach, weil das Stefan ist voll auf Self-Measuring unterwegs, oder?
Nein.
Alter.
Wie,
ich habe ja bei 80 Kilo aufgeben, selber zu messen.
War es das schwer? Ja. Wie misst du alles, weil du sagst 15%?
Im Laufen Leistung.
Wirklich in Leistung. Kilowatt oder Watt? Oder
leider nur in Watt.
Nein, in Kilowatt kann man es trotzdem umrechnen.
Ja, kann man, ja. Man kann schon in Megawatt rechnen, ja. Aber es ist ja... Ja.
Aber eher so ein Hamster-Unit ist es bei mir.
Ja, und wie kann man die Leistung da messen? Muss man sich da in den linken Knöchel, rechten Knöchel irgendwo ein Dings drauf tun?
Also man läuft ja relativ symmetrisch. Also wenn man zwei Beine hat und zwei Füße. Das heißt, man misst einfach auf einem Fuß die Leistung und daraus kennt man dann die vom ganzen Körper. Und die Leistung auf einem Fuß misst man, indem man die Beschleunigung dort drauf misst.
Mhm.
Sprich, man dengelt sich einen Beschleunigungssensor an den Schuh und sein eigenes Gewicht kennt man auch und daraus kann man die Leistung ausrechnen.
Okay.
Und man kann das dann auch bis zum Exzess treiben. Also das Letzte, was ich programmatisch umgesetzt habe, war auszurechnen, wie das Verhältnis ist aus meiner Schrittweite zur Höhe, die ich springe beim Laufen. Mhm. Das ist interessanterweise wirklich ein Maß, das relevant ist für die Effizienz
beim Laufen. Ich wollte gerade fragen, weil jeder läuft ja anders und ein Profiläufer läuft ja nochmal ganz anders als ein Amateur. Ja. Wahrscheinlich viel effizienter und sparsamer.
Ja. Ja. Ja.
Deswegen wäre da wahrscheinlich so quasi auch Höhenwerte vom Fuß interessant.
Ja,
so
quasi. Es ist auch ein 3D-Sensor. Dieser
also der hat einen Barometer drin, oder wie?
Ja, genau.
Na, aber Beschleunigung und in Richtung
es geht nach nur Richtung oben. Also es geht nur um die Beschleunigung. Ne?
So, die Achse nach oben.
Das Lustige ist, er hat einen Barometer drin.
Ja, ich habe es gewusst.
Aber nicht um diese Beschleunigung zu messen, sondern um Höhenläufe zu messen.
Ja, schon gescheit,
ja. Weil das genauer ist als GPS. Mhm. Der GPS geht nur so ungefähr auf 10 Meter genau, während der barometrische Sensor geht so auf ein Drittel Meter genau.
Aber muss man da angeben, bei welcher Höhe man gestartet ist?
Nein, weil es ja nur relativ interessant ist.
Okay, also es stimmt, ja.
Ja.
Und man hat aber
einen 3D-Beschleunigungssensor.
Fürs Trecken ist es interessant,
fürs Trecken,
dass es startet ja. Dann.
Ja. Man geht halt davon aus, dass man sozusagen bei konstanten Witterungsbedingungen läuft.
Ja.
Weil wenn gerade eine Front kommen würde, würde man genau um das dann die Höhe gewinnen oder verlieren, je nachdem. Darum stimmt das an Ihnen nicht so 100% alles mit den Höhen.
Aber es ist genauer als GPS wahrscheinlich.
Viel genauer als GPS, ja genau. Mhm.
Und was für ein Verhältnis hast du? Schritthöhe gegen Schrittweite?
Ich glaube 7,5 oder irgend sowas.
Also 7,5 und vorher?
Die habe ich nicht verglichen, okay, die habe ich jetzt nur mal ausgerechnet.
Aber gibt es einen empfohlenen Wert oder?
Weiß ich nicht.
Ich hab's, das ist für dich das komplett irrelevant.
Ja, eh. Okay, ja. Gut. Nein, es ist nur interessant, wie sie es verändert und ob sie es verändert.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Definitiv. Ja.
Und die Sensordaten gehen aufs Handy und am Handy.
Das ist alles das viel komplizierter.
Die Sensordaten.
Bitte?
Du fährst mit LoRaWAN.
Nein. mit End Plus. Das ist so ein Bluetooth-Protokoll. Mhm. Mit dem geht es auf die Uhr. Die Uhr kann leider kein WLAN, sondern nur Bluetooth, sendet es damit aufs Handy. Das Handy sendet es dann über WLAN an meinen Router. Von dort geht es dann an Garmin. Das ist die Firma von der Uhr. Mhm. Die schickt es dann weiter an Strava. Das ist so ein Webservice, wo man seine, so ein Community-Webservice.
Aber das kannst du schon asynchron machen. Das heißt, du musst nicht um den Router laufen.
Das geht asynchron, ja. Okay. Die Uhr hat einen Speicher.
Gut.
Der Fußsensor übrigens nicht. Also es wird alles live auf die Uhr übertragen.
Okay. Mhm. Es gibt meinen Rucksack. Also die Uhr ist der Logger praktisch.
Genau. Und diese Uhr erzeugt da Fit-Files. Und diese Fit-Files werden dann weiter transferiert. Aber es ist so, die Uhr hat einen relativ begrenzten Speicher. Das heißt, so nach 3 Monaten regelmäßigem Laufen verliert man sozusagen die alten Einträge.
Okay.
Daher hole ich mir diese Daten dann, die ich am Anfang einmal vor Monaten hochgeladen habe, auf Strava, wieder von Strava per API herunter, welche Läufe ich gemacht habe. Und hole mir dann auch diese Fit-Files wieder, die aber Strava freundlicherweise nicht per API zur Verfügung steht. Das heißt, ich tue es dann wieder per Web-Scraping wieder auf mein Handy holen. Um es dort dann, und jetzt bin ich endlich beim Thema, auf das ich hinaus wollte, per DART zu analysieren und in einer Flutter-App grafisch darzustellen. Und jetzt habe ich so ziemlich das an Features drin, was ich so haben wollte für mich selber, was mich interessiert hat.
Für deine App, die du selber geschrieben hast.
Für diese App, die ich da selber geschrieben habe und habe spaßeshalber meinen Line-Count gemacht. Ich weiß, dass das kein sinnvolles Maß ist, aber mich hat es halt interessiert. Der Parser hat ziemlich genau 10.000 Zeilen.
Was?
Jupp. Das besteht großenteils als Arrays, wo numerische Werte zu Textstrings gemappt werden. Also für jede Größe, man misst nicht eine Geschwindigkeit, sondern man misst den Parameter 47F zum Beispiel. Und dieses Mapping funktioniert in einem Array oder in mehreren Arrays mit, ich glaube, 4.500 Einträgen oder irgend sowas. Was? Das macht also schon die Hälfte von diesem Protokoll aus, ja. Gut, das ist der eine Aspekt.
Und das kann man nicht automatisieren. Na,
also das ist halt da drinnen automatisiert, ja.
Ja, ist ja der Zugang. Ne?
Spezifiziert in ein Excel-Sheet. Mhm. Das habe ich dann importiert in meinen Dart-Code.
Okay, ah ja, okay.
Und das ist eine Library in Dart und die verwende ich aus meiner App, die ja in Flutter, was ein Framework, das auf Dart aufgebaut ist, verwendet wird. Und da drinnen habe ich jetzt diese Analyse, also die Bibliothek wird verwendet. Dann wird das Ganze in einer Datenbank lokal am Handy gespeichert. Mhm. Die Handys kennen halt ja alle ganz gut die SQLite-Datenbanken. Ja. Und da habe ich also meine ganzen Laufdaten von den letzten Monaten hineingedumpt. Und du hast dann wieder daraus analysieren und grafisch darstellen. Und das sind 15.000 Zeilen Code, diese App.
Okay.
Also die hat mittlerweile, glaube ich, auch schon 40 Diagramme oder sowas. Na, das ist ganz lustig.
Brav.
Ja, und publizierst du das auch mal, die App? Hast du das vor?
Jupp, auf GitHub ist sie schon. Also theoretisch kann man sie jederzeit dort runterladen und selber kompilieren, wenn man Lust hat. Aber das wird wohl auch in die diversen Stores wandern in nächster Zeit.
Ja. Okay.
Sehr fein, gratuliere.
Ja, cool.
Und Conclusio dazu, wer sich für so mobile Programmierung interessiert, das mit Daten und Flutter ist recht nett und ist vor allem cross-Plattform, was ganz hübsch ist. Mhm. Also du, das User-Interface wird nur simuliert optisch, also es verwendet keine nativen Widgets, sondern es kommt mit einer 2D-Grafikbibliothek, die Material Design als Default hat und damit Android native Look and Feel macht und damit es auch auf iOS-Devices nativ wirkt, gibt es zusätzliche Widgets, mit denen man die Sachen implementieren kann, die halt auf iOS doch deutlich anders ausschauen. Mhm. Da schüttelt einer schräg ein bisschen den Kopf.
Ja,
der meint, das wird nicht nativ.
Nein, mir geht es gar nicht um nativ oder nicht nativ, nur ich habe bei der letzten App, die ich gezeichnet und geschrieben habe, habe ich lange herum überlegt, ob ich sowas einsetzen soll, dass so quasi, weil es war auch eine Cross-Plattform-App, ob ich Komponenten verwenden soll, die jetzt irgendwie das simulieren oder das nachahmen, das wirklich native, die nativen Komponenten. Und bin dann zum Schluss gekommen, das nicht zu machen.
Also ich mach's auch nicht.
Bewusst komplett eigene Komponenten zu zeichnen.
Ach so, ja, so arg, okay.
Weil du eben nie hundertprozentig rankommst und es fällt vielleicht den meisten Usern gar nicht auf, nur für mich war es komisch. Und vor allem, du bist dann auch nicht up to date.
Ja. Also das, was ich da mache jetzt, hinterher. Ist 1:1 der Material Standard, der von Google einmal gemacht worden ist und der ist eben auch in diesem Framework implementiert.
Ja klar, aber den haltet der Google selber nicht mehr ein.
Ja gut. Ja.
Also siehe Gmail oder sonst was.
Ja gut.
Ja. Also das meine ich, ja. Also man ist dann sehr schnell im Hintertreffen irgendwo.
Ja.
Bei Google halt.
Mir geht es nicht um Pixel Perfect sein, weil das ist im Prinzip eine Datenanalyse-App.
Nein, na, schon klar.
Das ist ein überdimensioniertes Spreadsheet, kennt man sagen. Sie haben auch mit einem hübschen User-Interface davor. Und für den Zweck tut es absolut. Also ich so Sachen erlebt schon, wie ich wollte Listen kompakter haben, aber das lässt er mich nicht machen, weil das eben gegen den Material Standard ist, der eben vorschreibt, dass gewisse
Mindesthöhen,
Mindestgrößen sind für Touch-Interfaces, ja, damit man das garantiert trifft und so weiter.
Macht nicht? Ja auch Sinn, ja.
Genau. Und kann auch ganz gute, ganz hübsche Grafiken und so weiter. Und was ich auch gelernt habe, ist einmal einerseits, wie schnell die Devices sind, die wir da mit uns herumtragen, was die Prozessoren angeht. Weil das kompiliert runter auf Maschinencode. Also es läuft wirklich dann Maschinencode auf den Handys drauf. Einerseits auf den Android-Devices genauso wie auf iOS-Devices.
Na klar, ja.
Aber was echt langsam ist, ist das Schreiben in die SQLite-Datenbank. Das tut wirklich weh. Also um vielleicht einen Zahlenwert dazu sagen, diese Uhr macht pro Sekunde einen Datensatz. Also pro Sekunde wird einmal gemessen, Geschwindigkeit, eben die Höhe, diese Beschleunigungswerte, Herzfrequenz, was du dir alles so vorstellen kannst. Also da kommen so zusammen, weiß nicht, 30 Felder vielleicht so in der Größenordnung, die wirklich sinnvoll sind. Und die schreibe ich dann, so einen Datensatz schreibe ich eben weg pro Sekunde. Wenn der Lauf 1,5 Stunden ist, dann sind wir halt bei 3600 mal 1,5 Datensätzen, also 5000 Datensätze über den Daumen. Und dafür braucht er gute 10 Sekunden, um die wegzuschreiben.
Obwohl, alle auf einmal?
In 8 Paketen. Also
schreibe, gut, du sammelst zusammen in ein Paket und da schreibst du dann in die DTB.
Ja. Ja.
Echt 10 Sekunden?
Dafür braucht er also ungefähr eine Sekunde pro Paket, das er da abspeichert.
Das ist aber schon viel.
Das ist viel Zeit. Und vor allem dieser extreme Unterschied zum Lesen. Also beim Lesen spüre ich eigentlich kaum eine Verzögerung. Aber das Schreiben in diese Chips ist echt lahm. Und zuerst habe ich mir eben auch gedacht, liegt das daran, weil ganz am Anfang habe ich es wirklich einzeln die Records rausgeschrieben und dann eben zusammengesetzt in tausender Pakete, also im Prinzip pro Kilometer ein Paket.
Und das kannst du auf beiden Betriebssystemen feststellen?
Ich habe mir es nur genau angeschaut auf Android. Weil beim iOS habe ich nur einen Simulator.
Schreibst du die Daten auf den internen Speicher oder auf die Karte?
Auf den internen Speicher.
Ah, schon.
Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob
das könnte auch ein Flaschenhals sein. Also bei Datenbank-Einträgen eigentlich nicht wirklich, aber.
Naja. Es ist halt, was der wirkliche Unterschied ist zu einer richtigen Datenbank, das ist ja nur ein Datenbank-File, in das man dann die Daten hineinnagelt. Also der Unterschied ist, wenn man in einer MySQL-Datenbank oder Postgres oder sowas Daten schreibt, dann schreibt er der ad hoc oder synchron gar nicht auf die Platte, sondern er schreibt es ihm ins Memory. Mhm. Und wenn er dazu Lust hat, dann schreibt er es auf die Platte. Das heißt, das
kriegst du gar nicht
asynchron. Das kriegst du gar nicht mit, wann der wirklich fertig ist mit dem Ganzen.
Mhm. Während also das SQLite unterstützt das gar nicht.
SQLite ist kein Datenbank-Engine, das ist nur
Bibliothek.
Und der schreibt in ein File. Das heißt, das lockt da das File komplett während der Zeit.
Also
schreibt
das dann sequenziell raus.
Genau.
Aber nur an für die 1000.
Genau.
Also du fährst nicht mit 1000 iOS jetzt.
Nein, fährt mit einem dagegen.
Ja.
Und es funktioniert auch. Es ist auch stabil, es geht nichts verloren, halt. Es ist reproduzierbar alles, es ist auch alles immer in der richtigen Ordnung, wie erwartet. Es dauert halt. Und es kommen die Daten genauso zurück, wie es erwartet. Also es verhält sich brav dann. Aber das Schreiben braucht einfach Zeit.
Schreiben.
Es ist in gewissem Sinne nicht so tragisch, weil es ist viel schneller als das, was man gewohnt ist, zum Beispiel das Übertragen von der Uhr aufs Handy. Das geht über Bluetooth, das braucht 1,5 Minuten. Mhm. Da ging es an meine 10 Sekunden für Schreiben in die Datenbank eh noch schnell. So gesehen ist man als Läufer eh kummer gewöhnt, was solche Datenübertragungen angeht. Und man macht es nur einmal pro Lauf. Also das sind halt pro 1,5 Stunden Laufen hat man halt einmal 10 Sekunden. Und ab dann hat man die hübschen Graphen. Nicht?
Ja. Das heißt, damit kann man leben.
Damit kann man leben, ja.
Definitiv. Aber wisst ihr, gibt es da schon neuere Standards, neuere Methoden für Datenbanken auf mobilen Devices?
Kannst du es Richtung Firebase schießen und dann liegt es halt bei Google.
Die Offline-Idee.
Nein, also...
Na, aber ein Caching mit anschließendem Commit für SQLite aufsetzen war, hat ja zum Beispiel auch nicht interessante Sachen.
Das könnte im Prinzip sowieso so machen, dass ich es mir nur einmal ins Memory schreibe und wegschreibe dann parallel, wann ich dazu Lust habe. Es ändert aber nichts dran, dass irgendwann muss es einmal schreiben. Und es ist dann die Frage, was passiert, wann er die App zumacht, der User, soll er es dann im Hintergrund weiterschreiben oder nicht weiterschreiben? Also man kann es im Prinzip weiterschreiben lassen. Wird dann
risky irgendwann, ja.
Nein, vor allem mittlerweile haben wir die Apps nicht mehr so lange Zeit, wenn sie mal zugemacht werden, irgendwas zu tun. Das wird ja immer mehr reduziert, was du... Ja.
Sind sofort
in dem Moment, wo die App nicht mehr im Vordergrund ist, diese Zeit schränken sie immer mehr ein. Und,
wobei es funktioniert schon, also er schreibt schon fertig. Natürlich,
also, ja,
also sozusagen
die 10 der Sekunden, glaube ich, sind eh nur in dem Threshold drinnen. Ja. Aber ich weiß, unter iOS gibt es eine Möglichkeit zu sagen, hey, ich brauche ein bisschen länger, gib mir noch ein bisschen länger Zeit. Das musst du wirklich im Programm auslösen. Ja. Obwohl, wie viele Datensätze sind das, hast du gesagt? 5000?
Einer pro Sekunde Laufzeit. Also, wenn man eine Stunde läuft, 3600, wenn man zwei Stunden läuft, 7200 und so weiter.
Ja, das ist schon nicht so wenig.
Das ist nicht so wenig, ja. Aber das Lesen ist praktisch Schnipp
instant. Aber hast du da irgendwo einen Index gesetzt, den er vielleicht dann auch noch machen muss?
Den ganz normalen auf der ID.
Auf der ID sonst nichts.
Aber den macht er sozusagen default-mäßig, sonst gibt es keine Indizes. Okay.
Weil das könnte auch ein Grund sein, ne?
Es gibt einen Fremdschlüssel, ja, aber der ist auch nur ID. Und der ist auch fix da. Also da muss er nichts nachschauen gehen oder so, sondern wird einfach wegschreiben.
Naja. Ja, aber
hingegen dann so Sachen analysieren, wie, also man möchte wissen, wie leistungsfähig man ist. Aber jetzt ist es ja so, dass man am Tag eine gewisse Variabilität hat. Du hast einen guten Tag, du hast einen schlechten Tag, du hast einmal gutes Wetter, schlechtes Wetter, es ist heiß, kalt und so weiter. Das heißt, du möchtest einen gleitenden Mittelwert haben, sagen wir über den letzten Monat und so nach dem Motto, was heute war, zählt zu 100% und was vor einem Monat war, zählt zu 0% und dazwischen interpoliert. Mhm. Sowas ausrechnen, weiß ich nicht, 2 Zehntelsekunden oder so. Nicht? Also dieses Missverhältnis von dem Wegschreiben von den Daten zu analysieren von vielen Daten, die man da hat, wo wirklich 6000 Mittelwerte berechnet werden, das ist echt steil. Das ist mal irgendwie, gefühlt ist das so richtig daneben irgendwie.
Ja, auf der anderen Seite, ich meine, keine Ahnung, wie viel der Chip da wirklich, na gut, der Chip muss da alles leisten, aber die Handys werden immer mehr auf solche Dinge getrimmt. Die Chips können das doch immer besser, so quasi mit großen Datenmengen umgehen, jetzt in Richtung, keine Ahnung, AI und was weiß der Teufel alles. Ja, Machine Learning.
Ja, ja.
Also.
Ja, aber Lesen ist immer schneller.
Ja, das soll so sein, ja.
Also von dem her.
Aber in Wirklichkeit werden die Handys ja auch nicht wirklich so viel schneller, wie man behauptet wird, weil du hast halt mehr Cores. Und parallelisierte Apps laufen super schnell, aber die anderen sind nach wie vor lahm. Ne?
Also, ja.
Verwendest nichts Parallelisiertes oder nichts
Lahmes. Also die aktuellen Flagships, die sind schon wahnsinnig schnell. Wirklich wahnsinnig schnell, was die können.
Aber was zum Beispiel ist ein aktueller Flagship?
ARM-Core, ja,
ist schon 100 Jahre alt? Oder was? Wo stehen wir momentan?
Ich habe keine Ahnung.
Aber irgendeine V8, also nicht V8, 8-Core-Kübeln, das ist so State of the Art momentan. Was ich
ja, ich glaube schon so 6-Core, 8-Core, ob 8-Core schon da ist, weiß ich nicht.
Bei den High-End-Dingern auf
jeden Fall. 6-Core auf jeden Fall, ja.
Und takten tun sie alle irgendwo mit 1,5 bis 2.
Das weiß ich nicht.
Da ist, glaube ich, auch sehr oft so, die ersten 4 rennen voll, wenn es sein muss, und die anderen 2 sind sowieso schon aufgetaktet und so weiter. Also, aber um das will ich mich alles nicht kümmern müssen.
In Wirklichkeit solltest du das
dürfen. Das ist mir komplett wurscht. Ja.
So ein Handy habe ich eh nicht.
Ja, ich auch nicht. Naja, ja, cool, Dart. Ja, ich habe mit Dart wieder komplett aufgehört.
Was mich noch interessiert ist, wie heißt die App oder hat sie schon einen Namen oder sucht sie noch?
Encratea heißt sie.
Na servus.
Wie? Encratea.
Was heißt das?
Ich muss jetzt eigentlich wieder genau nachschauen.
Es ist ein rekursive.
Es ist ein griechisches Wort.
Das ist Islet. Also,
das ist Isländisch.
Das ist griechisch, heißt
Das Ganze kommt aus diesem Projekt, aus diesem Laufclub, der wir da sind, die drei Schweinehunde, und wir müssen immer unseren inneren Schweinehund überwinden. Und wir haben dann noch einen Begriff gesucht, was an dieses Projekt anschließen, haben uns überlegt, irgendwas mit Schweinehund oder so, haben wir gedacht, nein, eigentlich ist ja genau das Gegenteil, es geht darum, dass man das tut, was man tun sollte. Und das sagt dieses NKT aus. Das tun, was man tun sollte.
Okay. Also quasi Carpe Diem auf Griechisch.
Ja, und im Hinblick auf Gesundheit.
Okay. Mhm. Gesundheit.
Ja, wir werden das nochmal nachgoogeln, ob das so stimmt.
Genau, das machen wir jetzt. Gut.
Ich habe das Wort bis jetzt noch
nicht. Du hast das nicht gemerkt.
Ja, das ist vielleicht, du solltest SEO-technisch was investieren.
Das kann sein, ja, auf jeden Fall. Das Wort gibt es im Internet nicht, außer, glaube ich, auf Wikipedia.
Achso, na gut, das ist wiederum hilfreich.
Ja.
Das.
Ja. Ermächtigt.
Genau. Gut. So, also, was habe ich da? Soll ich mal kurz erzählen? Ich glaube, ich habe die Geschichte noch gar nicht erzählt. Google Street View?
Ja, ein Begriff.
Ja.
Dem einen oder anderen.
Das ist meine Tochter ist
und zwar, auf Google Street View. Genau.
Mein Motorrad auch.
Das war nämlich genau die Geschichte. Mhm. Mein Kind im Kinderwagen und meine Mutter war auf Google Street View.
Ja.
Wie lange hast du sie gesucht, bis du sie gefunden hast?
Ich habe mir mal gedacht, ich schaue mal in die Gossen rein, wo ich wohne. Okay. Und denke mir, das Kinderwagen kenne ich. Und den blonden Schopf auch. Ne? Und habe dann hingesummt und hast einfach. Das Gesicht war halt ein bisschen verpixelt, das machen sie automatisch, aber den Rest habe ich eindeutig erkannt. Und zwar aus verschiedensten Perspektiven, weil da sieht man, dass beide so dem Auto nachschauen, so, hä, was ist das?
Die Pirelli-Reifen vom Kinderwagen?
Genau, Pirelli-Reifen vom Kinderwagen und den Spoiler habe ich auch erkannt. Und da haben wir gedacht, das stört mich.
Mhm.
Und bin dann auf Google Street View am Desktop gegangen und habe mal geschaut und hin und her. Und da gab es dann irgendwie so eine Melden-Geschichte. Da habe ich draufgeklickt und dann kann man sich da verschiedenste Sachen aussuchen. Und da stand aber nie dort so auszulöschen. Das gab es nicht. Und habe dann, ich weiß gar nicht mal, was ich gewählt habe, irgendwie so ich weiß es nicht mehr genau, weil es ist schon relativ lang her jetzt eigentlich. Wie auch immer, habe das angeklickt, eben den Grund, oder was mich stört, habe dann noch dazu geschrieben, dass das halt meine Tochter und meine Mutter sahen und ich hätte das gern bitte ordentlich verpixelt, weil ihr kennt's. Und dann kannst du den Rahmen, den Rahmen ziehen, was du verpixeln lassen willst. Und das Orge war, nach 3 Tagen bekomme ich ein E-Mail. Vielen Dank. Sollte jetzt erledigt sein, schauen Sie es an und bewerten Sie uns bitte so zum Thema, war das zu Ihrer Zufriedenheit. Dann habe ich mir das angeschaut und tatsächlich, das ist ein komplett schwammiges Irgendwas, also du kennst gar nichts mehr in dem Bereich, den ich markiert habe. Und ich habe natürlich nicht nur ein Bild, sondern halt diese acht Bilder, die da irgendwie betroffen sind, gemacht. Und sie haben das wirklich sehr sorgfältig gemacht. Lustigerweise habe ich dann nach 3 Wochen nochmal auf einen anderen Device reingeschaut und da waren die alten Bilder noch drinnen. Und das haben sie aber, bilde ich meine, auch reingeschrieben, dass es ein bisschen dauern kann.
Ja, klar.
Und jetzt ist aber wirklich alle.
Was mich noch interessieren wird, hast du das auch aus einem anderen Land angeschaut?
Du meinst CDN-technisch?
Ich muss jetzt nach Italien fahren.
Nach China.
Vielleicht eher etwas außerhalb der EU.
Ja, sag ich, China.
Also in China. Das wäre noch interessant. Meinst du jetzt so quasi, ob sie dort einfach drauf scheißen, weil sie nicht die Pflicht haben?
Ja.
Aber das wäre doch viel zu mühsam.
Ich glaube
auch, das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil das Foto. Weil
von österreichischen Gesetzen her zum Beispiel gibt es überhaupt keinen Bedarf dafür, dass man irgendeine amerikanischen Airbases irgendwie pixelt. Gibt es keinen Bedarf. Das ist völlig, wir haben keine völkerrechtlichen irgendwas
gültigen Verträge. Das sagt der
aber Trump. Ist es bei uns auch trotzdem ausgepixelt. Ich glaube, das ist so, wie du sagst, mehr Aufwand wäre, dass den einzelnen Sachen drauf geschissen. Ja? Ich meine, was ist der Gehalt an Informationen, den ich irgendjemand möglicherweise bieten kann, dass er bei mir bleibt, dass er schnurchteln kann?
Vor allem die bearbeiten das Bild, drücken auf Republish, stupsen damit das CDN an und das wird überall verteilt und fertig.
Ja.
Also, und eben das andere, glaube ich, wäre zu mühsam.
Glaube ich nämlich auch.
Ja. Aber es
weil dann müssten sie ja jedes Mal nachschauen, woher ich komme. Aber ich meine, das wissen sie eh. Ja. Aber trotzdem müssen sie da irgendwo ein If einbauen.
Ja. Nein, je nachdem, in welchem CDN du landest. Ne? Also das ist ja klar, von wo du bedient wirst.
Das schon. Aber
es wäre interessant.
Aber es ist eine interessante Frage.
Und das mal einmal gar nicht Proxy nachschauen. Ja.
Weil ich habe jetzt nur so an so Sachen gedacht, weil es gibt ja unterschiedliche Landkartenversionen. Nicht? Mhm. Je nachdem, in welchem Land du bist, schauen manche Dinge anders aus, siehe Krim und so weiter.
Ja. Ja, das stimmt schon. Ja. Na gut, ich schreibe mir das gleich auf.
Der Dicke Stefan, in die Krim-Buch.
Ich war so happy, dass Google mal was Gutes gemacht hat. Also gut, sie haben vorher irgendwie Scheiße gebaut, meiner Meinung nach, aber ja.
Sie haben zumindest mal reagiert.
Aber sie haben zumindest reagiert. Also mich hat es echt verwundert, dass die wirklich was getan haben. Das hätte ich so nicht erwartet.
Ja, auf der anderen Seite ist das so ein sensibles Thema und die stehen so am Pranger, wenn da irgendwas nicht passt und wenn die nicht reagieren. Das ist so ein Drahtseilag.
Und das kostet Vermögen.
Ja. Aber die Geschichte, oder es löst irgendein Verbot aus, dass sie das im Land auf einmal nicht mehr machen dürfen.
Ja.
Und da auch
das vom Umsatz in der EU relativ gering. Na, überlege mal, wie lange sie in Österreich gebraucht haben, damit das überhaupt zugelassen war.
Ja, natürlich. Ja.
Den Bereich haben sie ja eh von mir bekommen. Hm. Da hat einer drüber geschaut und gesagt, ja, passt eh und das Gauss ist dann eh automatisch passiert.
Pixel. Wahrscheinlich hast du das alles selber gemacht. Weil du hast das Rechte gezogen, das hat nie ein Mensch gesehen.
Ja, kann auch sein.
Ein Roboter. Und das wird sein. Und so quasi der Fall wird in 6 Jahren von einem Menschen geprüft.
Genau. Ja. Stimmt.
Dann haben sie die Queue durch.
Aber wie gesagt, ich habe nicht erwartet, dass da wirklich was passiert. Die Erwartungshaltung war von meiner Seite nicht da, lustigerweise.
Das ist tragisch. Ja. Aber ich glaube, so geht's wirklich fast allen Leuten, nämlich auch Leuten, die jetzt nicht Brancheninsider sind. Ja?
Mhm.
Weil ich glaube, es hat jeder von uns schon irgendwie mal Anfragen bekommen, du hilf mir da und ich kenne mich nicht aus und was auch immer. Ja? Und dann sagst du den Leuten, ja, du zahlst dir dafür. Ruf den Betreiber an, ruf den Hersteller an. Und die Leute denken sich, was? Das kann man?
Ja.
Und die reagieren?
Ja, und es ist auch so die Geschichte, alles was die großen, Big Five machen, jeder glaubt, dass die das richtig machen.
Naja, gut.
Also allein UI-technisch oder sowas. Mhm. Ja. Also wie oft ich schon gehört habe, ja, aber Instagram macht so.
Mhm.
Ja, aber mir ist ja komplett wurscht, ob Instagram irgendwas macht. Überlege mal, mach da mal selber Gedanken über die Geschichte, was du erreichen willst. Punkt.
Ja, bestimmt schon. Ein anderes Argument dafür ist,
nur weil Instagram quadratische Bilder macht, ist mir doch scheißegal.
Schaut trotzdem scheiße aus.
Ja. Auf der anderen Seite ein Argument, das dafür spricht, ist, dort sitzen einfach riesengroße Design, UX, was auch immer, Abteilungen. Ja,
aber die man selbst nicht hat. Die Zielgruppe ist eine komplett andere.
Also ja, klar, wenn man es für alles umlegt, das stimmt natürlich nicht. Ja. Ich mache jetzt Fernsehen nur noch quadratisch.
Ja, genau. Ja.
Weil Instagram. Ja.
Und das User-Interface von Instagram ist ein gutes Beispiel, finde ich, dass große UX-Abteilungen nicht unbedingt tolle Interfaces bauen.
Ja, ein Slack hat sich jetzt überlegt, hurra, man kann jetzt den Text für Links Server setzen. Ja? Die gesamte Security-Community steigt gerade auf die Barrikaden und sagt, da steht HTTPS Google.com und du kommst aber irgendwo hin. Ja,
fängt eine russische Seite.
Wie blöd muss ich sein?
Ja,
aber ist doch toll. Ja.
Natürlich haben sie eine andere Denke gehabt, warum sie das erlauben oder halt implementieren. Aber damit ist halt Schindluder getrieben bis dorthin hinaus.
Ja, weil auf einmal nicht Techniker und in dem Tool arbeiten. Ich
gehe mal davon aus, dass Slack jetzt auch ein paar Leute hat, die sich vielleicht hier was überlegt haben. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht.
Ja.
Also das stimmt halt nicht, dass die Großen in der Branche immer recht haben. Definitiv
nicht. Natürlich nicht. Gerade bei Facebook merkbar. Ja, die erfüllen nach außen hin alle möglichen Sachen für die EU, DSGVO, Papa und irgendwas. Und dann ein paar Monate später kommst du drauf, na, ganz stimmt doch nicht.
Naja, ne? Gut.
Im Zuge jetzt eben Verhandlungen mit die.
Ja.
Oh ja, wir speichern schon trotzdem noch, also wir generieren trotzdem noch User-Profile von ihnen, weil du Surfer-Seiten an, die auf wo Facebook irgendwas eingehängt ist und nach ein paar Wochen haben sie die. Ne?
Natürlich, natürlich.
Rutscht über die Seiten und schon ist dein Profil halt nicht namentlich kenntlich gemacht, hast halt einfach eine ID, aber du bist halt die klassische
Nummer. Aber du hast eine eindeutige ID.
Aber du hast eine eindeutige und sie finden dich nochmal.
Ja, ja, gut. Zu dem Thema noch was Lustiges. Kennt jemand das iOS-E-Mail-Programm namens MyMail?
Nur weil es in den Shownotes steht.
eine lustige Geschichte. Es ging darum, irgendwie einen Mail-Client zu finden, weil halt der Standard-iOS-Mail-Client für die Firmen-Mails verwendet wird. Und damit man da nicht auch das private Konto einrichtet, wurde halt MyMail installiert. Soweit, so gut. Und ich habe mich jetzt mal so in den letzten 2-3 Monaten mehr mit meinem Mail-Server beschäftigt, was da eigentlich so wirklich passiert. weil ich irgendwie einen Drang hatte, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und habe da komische Logins gesehen mit einem Usernamen, der mir bekannt ist, weil das Mail-Konto gibt's auf meinem Mail-Server. Aber die IP-Adresse ist mir komisch vorgekommen.
Oh ja, Mann, die Geschichte.
Und hab dann in meinem super tollen Subnet-Calculator irgendwas Geschichtel, was ich da in, das ist so ein Tool, das ist schon uralt, das verwende ich einfach unter Windows, die IP-Adresse eingeben, siehe da, die IP-Adresse kommt aus den Niederlanden und gehört einer Firma namens mail.ru.
Mhm. Eigentlich enttäuschend, ich hätte jetzt gehofft, das ist Russland, mail.ru.
Ja, ja, ist es auch. Das ist auch ist Russland. Auch. Ja, die haben nur Server in den Niederlanden stehen.
Also Mail.eu ist das, war die klassische die Mailadresse, wenn du schnell einmal eine halbwegs anonyme Mailadresse gebraucht hast.
Ja. Genau. Und MyMail ist zwar eine amerikanische Firma, gehört aber Mail.ru. Mhm. Und die machen Folgendes: Du richtest in dem MyMail-Programm dein Mail-Konto ein und es steht auch in der Endnutzer- Euler, ja, steht auch drinnen, dass, weil sie so einen super, schon, Service, so einen super Service haben, ja, rufen die über ihre Services
deine Mails, also ab,
und deine Mails ab und pushen dir dann eine Nachricht zum Thema, du hast ein neues E-Mail.
Was ja alles noch kein Problem wäre, meine ich.
Naja. Ja.
Was?
Hast du das Passwort übergeben?
Das ja, hast du noch nicht gesagt. Das natürlich, sonst das, können sie sich hier nicht einloggen. Die
speichern es vor Ort. Ja. Das wird
die geschrieben am Server. Irgendwas.
Die speichern das Klartext im Server. Ne?
Ja, oder halt
zumindest entschlüsselbar.
Entschlüsselbar für sie halt.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das Lustige ist halt nicht einmal am Tag natürlich, sondern halt pausenlos.
Ja, klar.
Weil sie wollen ja immer wissen, ob
er sie wollen ja gute Service bieten.
Genau.
Ja.
Weil sie wieder zeitnah eine Push-Notification schicken können.
Und ist das wenigstens ein Encrypted-Port, über den sie das abfragen, oder wird dein Passwort jetzt im Viertelstundentakt im Klartext
durch das
Internet gepumpt?
Das kommt darauf an, wie du dein Mail-Konto in dem Programm konfiguriert hast. Ne?
Ja. Aber ich meine jetzt ganz ehrlich, wenn du so quasi dieses Push-Service haben willst, wie soll das anders gehen? Ich habe jetzt keine Idee.
Gäbe es andere Möglichkeiten?
Ja, es gibt IMAP Push, ja, also das K9 Mail und der Android unterstützt das.
Ja, ja, wirklich schon.
Dass der IMAP Server quasi pusht, da ist was Neues.
Ja, gut, aber wenn das dein Server nicht kann.
Wenn ich in einem Programm MyMail ein Mail-Konto einrichte, ja, dann will ich, dass das genau bei mir da im MyMail.client drinnen steht und sonst nirgends. Ich will das nicht, dass das, wenn ihr Push-Notification haben willst.
Ja, aber das heißt, sie lesen die E-Mails, keine Ahnung was. Weil sie haben die Daten, sie können alles
runterspielen.
Du gehörst denen.
Die sehen natürlich.
Die sehen jedes gesendete E-Mail, die brauchen nur nachschauen.
Ich sehe technisch keine andere Möglichkeit, wenn du diesen Service haben willst. Wenn dein Mail-Server, ob der jetzt dir gehört oder irgendein alter Server
irgendwo. Aber die Leute installieren das nicht, weil das Ding eine Push-Notification schicken kann, wenn ein eigenes E-Mail da ist, sondern weil es einfach ein schöner E-Mail-Client ist, der gut funktioniert. Und das ist so.
Im Notfall
Eine Mail.ru ist ein Riesending, ja. Die können sicher gute Apps bauen, ne?
Aber ist schon heftig, oder?
Aber wenn es in der Euler drinnen steht, ist ja alles
geklärt, ne? Aber das ist schon also versteckt, ja, da kann man jetzt drüber streiten.
Im Bedarfsfall
aber wer liest denn das schon?
Niere zurückgreifen.
Wer liest die Euler von Word?
Ja.
Kein Schwanz.
Ja, aber bei der ersten Push-Notification müsstest du eigentlich stutzig werden.
Ich habe es ja nicht bei mir das war einfach jemand, der bei mir ein Mail-Konto
hat. Also wenn du die Erwartungshaltung hast, dass das Handy eine Verbindung zu deinem Mail-Server aufbaut und die Mails runterladet und da kommt auf einmal eine Push-Notification daher, dann hu.
Ja, aber den Leuten ist das wurscht.
Ja, den Leuten ist es
wurscht. Ich meine, ich kann ja Push. Ist ja nicht so. Wenn ich mein eigenes Konto verwende, dann brauche ich
den. Aber da müsstest du halt im Hintergrund die Connection offen lassen
und so weiter. Ja, wenn es das als Mail-Server-Betreiber...
Das muss der Mail-Server können. Ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn du einmal pusherst, aber eben, wenn du irgendeinen Mail-Server hast,
irgendwas. Ja, aber dann kann ich gleich POP3-Collection
genau, das dort funktioniert POP3 sicher auch mit
natürlich, Push. Natürlich.
Das ist ja Weltklasse.
Natürlich.
Aber wenn du das als Mail-Server-Betreiber verhindern willst, musst du halt Zertifikate erzwingen bei der
Anmeldung. Genau, so ist es. Ja,
aber dann musst du dem User Zertifikat erstellen. Oh,
genau.
Ja, aber 2020,
das kann nicht. Und dann findet man einen Mail-Client, der das unterstützt. Was das irgendwie so. Ja, ich habe es jetzt so gemacht, habe dem Mail-Konto-Inhaber gesagt, Alter, löscht es und habe einfach die IP-Adressen dieser Server gesperrt.
Ja, klar.
So. Weil es taucht auch in den Foren auf. Du kannst das MyMail dann löschen, so oft du willst auf dem Handy. Sie schauen immer noch nach.
Ja, klar.
Ja, du musst den User-Account bei ihnen löschen und selbst das ist nicht dann garantiert. Ne?
Genau. Sie tun nichts. Ja. Sie löschen nichts, sondern schauen angeblich immer noch nach.
Ja, das ist
brutal. Wie war das, wo da hat es ja noch was anderes gegeben? Die Chinesen haben so eine lustige App gehabt, das mit diesem, wo du über AI der Gesicht in 50 Jahren ausrechnen hast.
Ach so, ja.
Das war ja auch nichts anderes. Ne? Die haben das dann einfach Kollekte für Gesichtserkennung in China. Ne?
So, also eine große Library zum Thema Face Detection.
Alles da. Ich weiß, wie du, ich kann einfach über die KI auch schon ausrechnen, wie du ausschauen wirst. Und das ist das Spin-off sozusagen. Ja, genau. Ne? In Wirklichkeit ist es darum gegangen, Gesichter zu sammeln.
Ne? Cambridge Analytica hat ihren Scheiß abgezogen über Quizzes.
Ja, eh. Ja, eh.
Also. Eh. Absolut. Aber.
Aber ja, nicht deppert, direkte Mails abzufragen.
Wieso umständlich?
Ja, eh. Ja?
Baufranchisen Mail-Client.
Wir haben jetzt ein ganz tolles Produkt für Sie. Das ist alle Ihre Bankkonten können Sie in einem Portal gesammelt haben.
Ja, das kommt gibt's zu ja schon. Ne?
Berlo nimmt
wie heißt sie? Geld. N25?
N25,
glaube ich. N25
oder 26?
Die gibt es ja alle schon, diese Apps und
Anbieter. Ja, aber das ist ja eigene Bank.
Ja, aber du kannst,
sicher auch andere Konten reinhängen und was auch immer.
Es gibt ja zig Netbanking-Programme, wo du andere, also quasi deine Bankkonten, die nur
virtual. Ja, aber die hast du dann trotzdem, die User-Daten hast du normalerweise lokal. Ne?
Nachschauen, ob du Push-Notifications kriegst
beim Konto. Oh, neue
Überweisung. Ja, Geschichte.
Genau.
Aber wie gesagt, also so.
Ja, also ich finde das.
Also ich kriege von der Erste Bank Push-Notifications bei Eingängen, ja, und der Service will sicher irgendein virtueller, also der keine eigene Bank ist, sondern einen App-Service bietet.
Hm? Bei Ausgängen ist das Top-Draht, oder was?
Ja, das will ich nicht. Nein, das alles dann voll
das im Minus. Geht's scheißen?
Ja.
Ja, wollte ja ich nur das mal ist mit dem Push-Dingen ein Problem, ja.
Ja, aber wie gesagt, da ging es nicht einmal darum, dass das Ding Push-Notifications schickt, sondern einfach einen anderen Mail-Client zu haben.
Das verstehe ich schon. Ja. Das verstehe ich schon. Aber die wollen halt ein cooles Feature bieten. Ja,
ja, das ist die zweite.
Also ich glaube, dass den Leuten das komplett wurscht ist, weil der Mail-Client echt hübsch ausschaut. Der schaut einfach nur hübsch aus. Scheiß auf die
Push-Notifications. Die sind ihm wahrscheinlich wurscht, aber anders. Ich verwende Gmail, ja. Kann man jetzt auch davon halten, was man will.
Definitiv. Ja. Vor allem bei dir funktioniert sie anscheinend.
Super. und Ja, ich meine, da kriege ich Push-Notifications.
Klar.
Ja. Ja. Naja, gut. Wenn ich jetzt einen anderen Mail-Server oder einen anderen Mail-Client habe, dann will ich das dort auch haben.
Du kannst auf Gmail das ja auch einstellen, dass er abklappert, andere Server, oder?
Wir haben, ja. Wir haben 2020.
Ja,
Film mir
auswirkt dann, Privacy werden überbewertet.
Eben. Wie auch immer, ich finde
alles vorbei.
Ich finde das irgendwie schlimm.
Privacy? Perverse Sau.
Darum habe ich meinen eigenen Mail-Server, ich habe meinen eigenen Chat-Server, ich bin jetzt am Recherchieren zu meinem eigenen Pad-Server.
Ja, Nein, ich bin auch voll in der Richtung mittlerweile. Mhm. Drauf schießen.
Ja, natürlich, brauchst du nicht.
Ich brauche diese großen Wappler nicht. Also brauche ich momentan leider schon noch, aber ich will es nicht brauchen müssen.
Ja.
Ja.
Ja, ja. Alles
gut.
Alles in der Cloud. Ich habe übrigens halt einen lustigen Spruch gehört. Wegen GitHub down vor ein paar Tagen oder irgendwas kurzfristig. Ja. Eine Cloud ist nie down, because it's called fog if it's down. Nicht schlecht, die Ansage.
Ja, das stimmt. Ja, GitHub. Was war da mit dem depperten PHP, das ich nicht aufgeladen habe?
Vermutlich war es genau
dieser. Es war ein GitHub-Problem anscheinend. Ja. Ich konnte den PHP-Source-Code von GitHub, der auf GitHub publiziert wird, nicht klonen. Ging
warum
nicht.
Wolltest du den haben?
Weil ich PHP mittlerweile immer selber kompiliere.
Ach so, den Source-Code von PHP, nicht den von GitHub.
Nein, den...
GitHub ist ja ein Rails geschrieben.
Ja, außerdem. Ja. Ja. Na, den will ich schon gar nicht.
Na, aber es ist lustig, was das für Wellen schlagt. Also zum Beispiel CentOS 8, die Rolling-Release-Geschichte, zieht teilweise Packages aus dem Git. Ne? Das heißt, du hast das überhaupt nicht... Du konntest einfach halt, auf dem CentOS 8 keine Updates fahren in der Zeit. Ne? Ist einfach weg.
Ich hab's gemerkt,
wenn es einfach irgendwo, weil das Package irgendwie Git EA irgendwas heißt oder so irgendwas. Ne?
Wobei ich weiß nicht, das war vorgestern bei mir, da habe ich einfach nicht pushen können, aber die Fehlermeldung war sehr kryptisch. Die haben's
ja, meine Fehlermeldung war auch ein GNU-TLS-Fehler. Ja. Ja.
Ah,
und ich habe natürlich sofort bei mir den Fehler gesucht.
Ja. Ne? 20 Minuten später auf einmal
ist alles 20 gegangen. Minuten später ist auf einmal alles wieder gegangen. Ne? Mhm. Aber es hat mich deppert gemacht.
Und darum habe ich meinen eigenen Git-Server und dort habe ich halt so lange hingepusht.
Ja, der kann auch mal stehen, ne?
Ja, sicher.
Ja, aber dann war es das. Wenigstens, wer
schon ist. Stimmt, ja.
Ja, ja, aber ja. Bitbucket steht auch hier und da mal, ne?
Naja, ist ja auch nur ein Git, ne?
Eben.
Mit anderen Namen.
Git-Bucket.
Ja, aber... Hat mir 2 Stunden gekostet, eigentlich.
Mindestens.
Mit Ärgern und allem drum und dran.
Das ist nämlich schon lustig. Also wenn alle quasi ihre eigenen Kisten stehen haben und irgendwo geht irgendeiner mal nicht, das merkst du wahrscheinlich weltwirtschaftstechnisch nicht. Aber wenn GitHub oder so mal für einen halben Tag weg ist.
Nein, ich hab Microsoft in Verdacht gehabt, dass sie auf einmal von Apache oder Nginx oder was auch immer GitHub verwendet, auf Internet Information Server umstellen wollten.
Ja. Und dann haben.
So nach einer halben
Zeit, hoppala,
geht doch nicht.
Scheiß IS, was die selber drüben gesessen, der Techniker, scheiß IS.
Nein. Ja. Na gut, so ist das. Habe ich noch was? Ich habe mir so einen komischen Fido 2 Token USB-Key zugelegt. Joje.
Was ist ein Fido 2 USB-Token-Dings?
Ein Tastatur-Emulator.
In Wirklichkeit?
In Wirklichkeit, ja. Also ich habe einen YubiKey gekauft. Ne? Dieser YubiKey, also ich glaube, es ist YubiKey, wie heißt der? 5?
Go.
Go?
Was?
Na, was? Keine Ahnung was. Das Ding hat 2 Slots, also Slots heißt, du kannst Daten speichern und da kannst du halt 2 Passwörter in Wahrheit hinterlegen. Dann steckst du das Ding an und du kannst es so konfigurieren, also der hat so einen kleinen Touch irgendwas auf dem USB-Stick drauf. Kurz drauf touchen, der erste Slot, länger drauf touchen, der zweite Slot. Und dann füllt er, dann schickt er halt einfach den String, den du mehr oder weniger gespeichert hast, ins Betriebssystem rein. Und wenn du halt in ein Eingabefeld bist...
Zur Authentifizierung?
Genau.
Grundsätzlich? Okay.
Genau. Das ist einmal die eine Funktion.
Ja.
Dann kannst du noch irgendwas mit GPG machen, das habe ich überhaupt nicht verstanden und unter Windows funktioniert das überhaupt nicht.
Ja.
Keine Ahnung. Die nächste Geschichte ist, es gibt von YubiKey eigene Two-Factor-Programme, die dann quasi, also so wie Google Authenticator oder Auth0ly oder was auch immer, die dann, wenn der Key angesteckt ist, die einen neuen Zwei-Faktor-Code generieren, wenn du willst.
Fürs Handy dann oder was?
Am Desktop oder fürs Handy. Ne? Okay. Am Handy, also ich habe so eine NFC-Variante, das heißt, das würde funktionieren, wenn ich den Key hinten auf mein Handy hinten drauf halte und er checkt, der Key ist da, ja? Also wirklich der USB-Token, dann würde mir das Programm einen neuen Zwei-Faktor-Code generieren. Für irgendeinen Service, das halt konfiguriert ist in dem Programm.
Service.
Ich sehe jetzt zwei Probleme, oder bist du noch in den positiven?
Lass sie mal reden. Ich bin noch in den positiven
Aspekt. Was positiv? Hast du da irgendwie schon was Positives ausgehört?
Bisher war das noch sehr
positiv. Und dann gibt es halt dieses Fido 2, das ist halt diese passwortlose Authentifizierung.
Mit Hardware-Dongle.
Genau, weil es ist halt ein USB-Stick. Ja, das heißt, ich könnte diesen USB, also ich könnte so weit gehen, dass ich sage, okay, ich will mich auf meiner Windows-Kiste anmelden, stecke den Token in den USB rein und es geht. Also okay. Ich bin einfach angemeldet. Ja. Mhm. Google unterstützt das mittlerweile auch irgendwie, da gibt es eine eigene Web-API dafür, mhm. Das heißt, ein Chrome kann das und was auch immer. Das habe ich aber alles noch nicht ausprobiert, weil ich, mein Problem ist, und das ist ein rein physisches Problem.
Das will ich auch hinaus gleich.
Das ist ein Schlüsselanhänger in Wahrheit.
Ja.
Also es hängt auf meinem Schlüsselbund. Auf meinem physischen, wo mein Wohnungsschlüssel drauf ist und so weiter. Jetzt bin ich bei meinem Desktop-Rechner, führe diesen kleinen USB-Stick in den USB-Port und dranhängen.
Ein Kilo.
Na, Kilo ist jetzt übertrieben.
Ja, halber
Kilo. Ein Kilo, ja, was auch immer. Und
selbst wenn es das nicht täte, ja. Ich meine, es ist super sicher. Ja? Also ich muss ja irgendwie einmal im Quartal mein Passwort ändern in der Firma.
Noch
ja?
immer?
Ja, noch immer. Ja. Wir haben sogar Artikel darüber publiziert, dass das ein Blödsinn ist. Ja? Wir machen's noch. Ich hab den Artikel sogar unserer IT vorgelesen und sie weigern sich.
Und die haben gesagt, unsere Redakteure sind alles Volltrotteln. Ja, wie auch immer. Die können aber nur ESI-APA-Meldungen
aber aufschreiben. Aber das andere
ist... Copy-Paste brauchst du ein anderes Passwort.
Aber das ist ja genauso sicher in Wahrheit, weil einmal im Quartal ist der Depper der USB-Slot hin, oder? Ich meine, man hat ein paar am Rechner, ja, aber irgendwann bist du durch.
Ja, na, das glaube ich. Also mein Problem ist wirklich, dass halt in Wald mein gesamter Schlüsselbund
okay.
dranhängt dann.
Mhm. Es gab ein Karabiner.
Ich habe einen Karabiner drauf,
ja, das ist ja das Problem. Aber du kommst vom Café zurück und du musst einmal den Schlüssel aus der Tasche, dann ist der in der Jacke draußen, dann musst du wieder zurückgehen zur Jacke.
Naja, das
musst den Schlüssel holen, musst du den USB-Stick mit Karabiner vom Schlüssel lösen, musst ihn dort einführen, dann kriegst du eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, musst den Handy holen, das leider auch noch in der Jacke ist, musst zur Jacke gehen, musst dein Handy holen, musst den Zwei-Faktor bestätigen, dann ist der angerannt, musst ihn nochmal triggern. Das ist ja Wahnsinn.
Naja, nein, oder? Ganz so schlimm ist es nicht.
Aber so wirkt es gerade für mich.
Also du kannst dich ja theoretisch, also die Idee ist ja, dass du dich nur mit dem Key auf deiner Kiste authentifizierst, also nur mit dem USB-Token.
Ja.
Da brauchst du ja noch keinen Zwei-Faktor irgendwas generieren. Mhm. Es geht nur darum, du brauchst ja kein Passwort merken, sondern das ist wie dein Wohnungsschlüssel.
Keine Frage, ja.
Ne? Du steckst ihn halt einfach an und das war's. Mhm. Was ich schon okay finde, also ich prinzipiell bin ich kein Gegner davon, aber es ist einfach unpraktisch.
Na, vor allem, es gibt ja am Markt so viele, da können wir über Sicherheit reden, keine Frage, aber so viele praktischere Lösungen.
Ja, so also, mit Bluetooth-Geschichten, die halt, wenn es in der Nähe liegt oder was auch immer.
Die Apple-Devices haben es ja, wenn du mit den iPhones wegen kommst, dann entsperrt sich der Rechner.
Genau.
Ich habe zu Hause eine Windows-Hello-Kamera, wo du dich einfach hinsetzt, einmal kurz grinst und du bist eingeloggt.
Ja,
natürlich sind die auch nicht alle bulletproof, die Dinge, aber mir geht es einfach darum, also mir ist es zu blöd, ein Passwort einzutippen. Ich möchte das so schnell und unkompliziert.
Das ist eben die Idee hinter Fido 2. Sie nennen es, warum auch immer das Fido 2 heißt, ich weiß
gar nicht. Aber unter den Tisch greifen und den USB-Stick anstecken.
Ja.
Man könnte auch einen USB-Anschluss am Tisch haben. Vielleicht so in einer Dose im Tisch.
Ja, hätte man auch, was auch immer.
Dann würde der Schlüsselbund auch nicht in der Luft hängen, sondern würde auf der Tischplatte liegen.
Ja, aber da habe ich dann lieber irgendwas mit NFC oder sowas, irgendwas, wo sich hinhält. Ja.
Aber ich sehe zwei andere Probleme.
Ja,
bitte. Das eine ist, wenn ich den Vergleich ziehe zu meinen Schlüsseln, ich habe auch drei Wohnungsschlüssel. Sprich, sollte ich wirklich einen verlieren, komme nur immer rein. Und kann dann die Sache regeln und den Schlosser beauftragen. Während, wenn ich dort das nicht habe, dann muss ich mir die Fallback-Lösung wieder irgendwoher zusammenzuzeln, die es auch geben muss, weil sonst komme ich gar nicht mehr rein.
Absolut,
genau. Das heißt, man hat meistens dann noch irgendwelche auf Papier Schlüssel, die man dann einklopfen
kann. Oder wirklich noch ein Passwort. Aber das immer noch ein halben Jahr eh nicht gemerkt habe, weil es ein halbes Jahr nicht braucht.
Oder im Bene-Ordner den ausgedruckten Schlüssel, aber praktischerweise an einem falschen Platz, nämlich wo man gerade nicht
ist. Und genau.
Das ist das eine, was mir an dem Ding stört. Ich habe nämlich auch so ein Ding eigentlich gehabt. Und das andere ist, ich kann ihn wirklich nicht verwenden. Und darum habe ich herumgeritten auf dem Tastaturemulator.
Ja.
Das Lustige ist nämlich auch an der Geschichte, der sendet nicht Zeichen, sondern der sendet Tastaturanschläge. Und das ist ein Problem, wenn man eine alternative Tastaturbelegung verwendet, dann funktioniert das
wirklich.
Ja. Also ich habe an meinem Rechner eine deutsche Tastatur und fahre auf der deutschen Tastatur eine alternative Tastaturbelegung, nämlich Neo 2. Wenn ich da
geht das nicht?
Man gibt dann diesen Schlüssel in einer App oder in einer Browser-Extension ein. Dort kommen an die Tastaturanschläge, die man eingegeben hat. Der merkt sich die Tastaturanschläge und schickt die dann mit der deutschen Standardtastatur.
Okay.
Das heißt, ich kann ihn einfach gar nicht verwenden. Wenn ich mir nicht vorher überlegen würde, wie ich denn das Passwort eingeben müsste, damit es unter einer Standardbelegung doch ginge.
Mein mühsam, ja.
Und das war mir zu blöd. Also das Ding liegt noch immer bei mir zu Hause herum, glaube ich. Oder habe ich es dann einmal weggeschmissen? Weil irgendwas war, ich habe den Kickstarter von dem Ding gehabt, ich glaube vom YubiKey, und der war noch nicht in Plastik eingossen, sondern nur in so ein Plastik eingedunkt quasi, damit er ein bisschen was aushält.
Okay.
Ich glaube, ich habe ihn gar nicht mehr. Vielleicht habe ich ihn sogar noch, ich weiß nicht. Aber es ist für mich nicht.
Und das Plastik ist ein normaler USB-Stick, oder was?
Ja, also eine Platine und da ist dann halt
ein bisschen. Ja, halt so flach, ganz flaches Ding. Also es.
Er hat noch ein schickes Feature, das du nicht erwähnt hast. Das ist, was ist, wenn du durch den amerikanischen Zoll willst und die verlangen, dass du jetzt sozusagen deinen Schlüssel auf die Art und Weise rausrückst. Du kannst ihn in einen zweiten Modus umschalten, sozusagen in einen Panikmodus umschalten. Und dann liefert er ganz andere Sachen, nämlich die Sachen, die du dort produziert hast. Also du kannst sozusagen einmal die richtigen Passwörter haben und einmal die Passwörter, die du bereit bist, rauszugeben, die du halt auf der zweiten Partition
quasi drauf hast. Wirklich? So weit bin ich gar nicht eingedrungen in das Thema.
Ja. Ist auch ein bisschen mühselig, das dann zu konfigurieren und du musst dann merken, wie man das aktiviert. Ich glaube, du musst dann irgendwas lang drücken oder irgendwas sehr oft drücken oder sowas und dann schaltet er in den anderen Modus um und dann ist es. Hat er die anderen Sachen wirklich vergessen? Also du kommst dann das dann nicht mehr ran.
Ah, wirklich?
Ja.
Okay.
Quasi so Selbststörungssequenz.
Ja. Aber eben der den untersucht, darf nicht mitkriegen, dass diese Sequenz abgelaufen ist. Also er muss ja noch immer wie ein YubiKey verhalten.
Ja. Ja. Okay. Interessant. Ja, also ich bin ein bisschen zwiegespalten, ich habe es jetzt noch nicht im Einsatz.
Ich habe da schon eine klare Meinung dazu.
Ich wollte es nur mal ausprobieren, es hat mich einfach interessiert.
Ja, ja. Probier mal Windows Hello aus.
Nein.
Was mich nur interessieren wird, hast du es ab Cross-Plattform probiert?
Nein, ich habe es am Android-Handy, also eben dieses Google Authenticator-Ersatzteil von YubiKey.
Mich würde es insbesondere am Mac interessieren, weil ja Mac-Tastatur ist ja auch eine andere Tastatur.
Ja, dazu bin ich leider noch nicht gekommen, aber das habe ich auf alle Fälle vor, mal auszuprobieren, wie sich das Ding auch am Mac verhält.
Was ich bei meiner Windows Hello-Kamera nämlich wirklich witzig finde, da kommt so eine Abdeckklappe mit, die man auf die Kamera aufsetzt und die kannst du so quasi auf der Kamera hin und her schieben. Ja. Und ich habe die so quasi geschoben, dass die Kamera immer abgedeckt ist. Und der Infrarotsensor, der quasi diese Dot Projection macht, dass der so quasi, der darf mich sehen. die Kamera nicht. Das geht super. Und er braucht die Kamera nicht. Er macht nur über
das
die
Cloud Projection. Das heißt, wenn du Fieber hast, lass du dir nicht mehr eine.
Das kann sein.
Also Corona-Virus.
Ich könnte nicht die Familie gleich den Pass raus, gibst den Pass hin und dann geht's auch wieder mit dem Passfoto.
Nein, ich finde das...
Nein, Infrarot ist ja zum Thema...
Ja, Fiebermessung.
Temperatur, quasi. Ja.
Ja. Ich finde das nicht unpraktisch.
Da gibt es eine eigene Windows-Hello-Kamera, oder was?
Ja, so halt Windows-Hello-zertifiziert Dingsbums. Ja.
Aber das ist eine eigene Kamera, die du und zusätzlich gekauft
hast. Ne, das ist eine Logitech, für einen Desktop eine Logitech-Kamera, eine normale Webcam.
Ja, okay.
Und hier halt, die ist quasi Windows-Hello-zertifiziert, das heißt, die hat so eine Infrarot-Dot-Projection.
Inwieweit unterscheiden sich die Infrarot-Fingerabdrücke sozusagen oder Gesichtsabdrücke von Menschen?
Wieso von
Menschen? Gegenüber was?
Zwischeneinander. Also, ich meine,
die Infrarotkamera erkennt kein ausgedrucktes Bild.
Ja, aber mein Infrarotgesicht wird sehr ähnlich sein deinem Infrarotgesicht, hätte ich angenommen.
Das bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, dass zum Beispiel deine Nebenhöhlen unter
Umständen. Also, die machen dir da ein paar hundert Punkte drauf, so eine Matrix aufs Gesicht, ja, und haben dadurch anscheinend ziemlich.
Wirklich?
Ziemlich sicheres, naja, so wie die iPhones, ja. Also diese Face-ID-Geschichte vom iPhone oder vom Google-Pixel-Ding, wenn man es glauben mag, ja, ist deutlich, deutlich sicherer als der Fingerabdruckscanner.
Okay. Ja, da ich sowas nicht habe, keine Ahnung.
Ja, also funktioniert recht gut. Und das Schöne bei Infrarot ist natürlich, das funktioniert auch, wenn es dunkel ist und...
Ja, das stimmt. Ja.
Kannst du in der Nacht vom Rechner setzen, Wohnungsstock dunkel, Bildschirm noch halbwegs schwarz und es blinkt einmal auf und du bist eingeloggt.
Okay.
Also finde ich recht positiv.
Mhm. Interessant. Ich will das trotzdem nicht.
Ja, eben. Und speichert er das in der Kamera oder im das Profil oder am Rechner?
Am Rechner.
Mal am
Rechner.
Der Windows-Kiste. Also in der Azure Cloud.
Ja, genau. Ja. Jo. Anderes Thema. Weil ich vorher gemeint habe, ich mache kein Dart mehr. Ich mache jetzt wieder ganz viel Python. Und zwar habe ich jetzt einmal auf die Schnelle eine API für, also so headless. Also wie so komische Angular wie heißt's? View?
Angular View.
Na, Angular View und React. Ist ja scheißegal, wie das Frontend dann gebaut wird. Ich habe mal so eine JSON-API gebaut und bin
nicht
da.
Nicht GraphQL.
Nein, nicht GraphQL.
Ah. Du bist ja sowas von 2016.
Ja, ich bin halt auch kein Hipster. Und bin da auf ein lustiges Modul gestoßen für Python namens FastAPI oder FastAPI. Ich kann das nur empfehlen. Ist watschen einfach, funktioniert pipifein, ganz wenige Codezeilen mit netten Annotations für die Routen und keine Ahnung was. Also für geschwinde Geschichten funktioniert das pipifein. Kann ich nur empfehlen.
Ich habe geschmunzelt, weil ich lerne auch, oder ich habe gerade auch wieder Python gelernt. Nach 20 Jahren Abstinenz habe ich mal ein Python-3-Buch
eingeschaut.
Ja, das gibt es so lange tatsächlich.
In meinem Kopf ist Python noch immer jung. Ich weiß nicht warum.
Na, Python ist schon sehr alt.
Ja, aber ich denke, das ist jetzt sehr spät bei mir aufgeschlagen.
Das war so ein Python-3-Buch gelesen, so quasi die Bibel. Und es war so, wie wenn man einen alten Freund wieder trifft. Aber er ist doch ein bisschen reifer geworden. Also Python 3 fühlt sich besser an als 2.1 oder was das damals war.
Es hätte auch ganz anders sein können. So quasi, man hat ein paar nette Erinnerungen, aber hat nichts mehr gemeinsam.
Ja, man versteht sie nicht mehr. Das kenne ich auch vom Programm. Perl ist eher so in die Richtung.
Sag nichts über Perl. Oje. bei mir ist ja bei Python das Lustige, ich habe keine Ahnung, was wirklich der Unterschied zwischen 2 und 3 ist.
Es ist relativ wenig.
Eigentlich, also schon, oder?
Es sind ein paar neue Daten.
Ja, genau. Und es verhält sich halt manchmal ein bisschen anders.
Print hat jetzt Klammern und
ja,
so.
Ja, da bin ich schon oft eingefahren. Ja. Und bis ich die Fehlermeldung verstanden habe, habe ich mir gedacht, Alter.
Schön, dass es dir auch so geht manchmal.
Das, aber der einzige Unterschied, der wirklich relativ mächtig ist und auch wichtig ist, ist, dass jetzt Strings nativ Unicode sind. Mhm,
ja,
und stimmt. Damit funktioniert es quasi das, alles standardmäßig, während früher hat man da extra Datentypen für gehabt.
Mhm. Stimmt. Und na, ich bin jetzt voll der Virtual-Env-Fan und der Pip-Env-Fan und keine Ahnung was. Also ich habe auf meiner Entwicklungsmaschine, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene Versionen von Python und sagt er halt, mein virtuelles Environment ist jetzt für das und keine Ahnung was. Und also, ich bin ziemlich happy momentan mit dem Ding.
Cool.
Ja, taugt mir voll. Taugt mir echt. Und es gibt halt Libraries bis zum Umfallen. Und die sind teilweise wirklich gut.
Und es gibt auch eine hübsche Distribution.
Wie?
Ah, erkennt sie vielleicht nicht. Anaconda.
Ah, Anaconda, ja.
Ist tatsächlich eine Python-Distribution. Also, ich glaube, 4.500 Pakete oder sowas in die Richtung. Und das JuPython-Notebook ist dabei und TensorFlow und was Gottes alles.
Wie hat denn das Betriebssystem geheißen, auf dem Python zuerst geschrieben worden ist? Das ist ja irgendwie von einer Universität kommen in den Niederlanden oder so irgendwas, oder?
Ich habe keine Ahnung. Also, da Entwickler ist der Guido von Rossum.
Genau, ja.
Der war noch an der Uni angestellt, aber ich wüsste nichts Spezielles.
Die haben irgendwie so ein Lern- und Lernumgebungs-OS geschrieben. So
das ist
ein ziemlich genialer Ansatz. Also sowas. Ich glaube, wenn er sowas angefangen.
Ich glaube, die Geschichte kenne ich sogar.
Das ist recht lustig, weil das OS kannst du den Source-Code kannst haben, den haben sie 2007 eingestellt.
Aha. Ah, das habe ich nicht.
Aber war so eben verteilte Geschichten, also so wirklich verteilte. Das heißt, du wurscht, was du jetzt dann Hardware da stehen hast, das wird in den Pool geworfen und du kriegst aus dem Pool dann den Anteil zurück sozusagen. Mhm. Das ist eine coole Idee. Also, aber halt nicht praktikabel heute. Ne? Oder anscheinend nicht mehr.
Ja. Also ich glaube, zum Lernen ist Python immer noch, also wäre ich damals schon auf Python gestoßen, nicht auf Perl.
Hättest du den ganzen Schaß da
gespart. Hätte ich mir den ganzen Schaß gespart. Nein, hätte ich vielleicht keinen Job gefunden damals und war er da Chemiker geworden.
Tja, eine Ahnung.
Keine Ahnung. Also,
bad.
Ja.
Na, wie auch immer. Aber ich habe letztens auch einen guten alten Freund wieder mal getroffen. Drupal.
Ja,
ja. Na, so quasi kleine schnelle Aufgabe, so quasi alle Kanadier, also US-Amerikaner und Mexikaner müssen woanders redirected werden. Ja? Eine Stunde mit Drupal.
Was hast du da installiert?
Ein Modul installiert, ja, irgendein GeoIP-Modul, dann so quasi ein paar Datenbanken importiert zum Thema IP-Adressen, das Ding eingerichtet. Dann auch, was sehr nett war, mit Browser-Stack. Kennst du ja Browser-Stack? Mhm. Ja.
So quasi check die Sprachen, die installiert sind, also die den Browser unterstützt, oder?
Na, Browser-Stack ist quasi Device-Testing online.
Okay.
Also da kannst du, keine Ahnung, von allen iPhones bis Macs, alle Windows, hast du, weiß ich nicht, 100 verschiedene Browser- und Device-Konfigurationen.
Was hat das jetzt mit Mexiko zu tun?
Das Coole ist, du kannst dort einstellen, von welchem Land, also so quasi aus welchem Land du zugreifen willst, aus welchem Land du testen willst. Ja?
Ach so, meinst
du? Und du kannst ganz schnell einfach umschalten, na, ich bin jetzt so quasi mit dem iPhone aus Mexiko unterwegs, ja? Kriegst tatsächlich eine mexikanische IP. Und
okay, das musst du jetzt nochmal genauer
erklären. Browser Stack ist eine Webseite.
Ach so, ja, es ist ein Webservice.
Ein Webservice,
okay,
ja,
okay,
wo du so quasi Device-Tests fangen
kannst.
Ja.
Okay.
Das heißt, du kannst sagen.
Kostet das was?
Kostet was, glaube ich, ja. Mhm. Du willst ein iPhone 8 mit Safari aufmachen. Ja?
Mexico City.
Dann hast du, und dann kannst du noch die Location umstellen. Okay. Ja? Und das war sehr, sehr praktisch, weil du halt einfach sehr, sehr schnell schauen kannst, funktioniert das Zeug, das ich da gemacht habe. Mhm. Ja? Und ja, war...
Ja, cool.
War wunderbar. Und also ich liebe Drupal noch immer, weil du einfach wirklich gute, stabile Module hast, die nur das machen,
was sie tun. Stabil oder stupid?
Stabile Module hast, die nur das machen, was sie machen sollen.
Stability
through Drupal ist PHP, oder?
Ja. Drupal ist PHP, ja. Also die aktuelle Version ist das 8er, das 9er ist irgendwie in the making.
Aber
PHP, Twig,
Symfony.
Genau.
Ja. Ja, Symfony. Bin noch immer kein Fan davon, leider. Also leider weiß ich nicht, aber ich kann mich damit nicht wirklich anfreunden.
Ja, ich habe nicht. Apropos nicht anfreunden. Mhm. Ich habe auch einen neuen Nicht-Freund in der Technik gewonnen. Ich habe ein Rails-Projekt aktualisiert.
Okay, du Rails hast das 6. Wort Rails gesagt.
Na, dort ist, dort, mit denen bin ich eigentlich noch immer ganz gut befreundet.
Wirklich?
Okay. Aber für die Asset-Pipeline, also für die Bildchen und für die Webpack. JavaScript, ja, und für das CSS, gab es da früher Sprockets.
Stimmt, und sagt man auch noch was, ja.
Sprockets, ja. Das ist jetzt nur mehr so semi-unterstützt, das JavaScript soll man jetzt per Webpack machen und nur das CSS und die Bildchen soll man mit Sprockets machen. Also habe ich jetzt doch ein bisschen Webpack gelernt und davor Webpacker, das ist das entsprechende Gem, was man in ein Rails-Projekt hineindengelt und mit dem man sich dann an Webpack sozusagen dran connectet. Und da hatte ich dann so Aufgaben wie ein Bootstrap 3 wieder zum Laufen zu kriegen.
Oh, Bootstrap 3.
Geh dich duschen.
Wirklich, jetzt reicht's dann.
Und
ja, es ist ein bisschen dreckig.
Alles schon zu viel.
Ja, und ich hatte eine sehr hübsche JavaScript-Bibliothek, so ein Plot-Diagramm, das heißt NVD3, diese Bibliothek, das kann so
D3, ja.
Zoom in einem Bereichen, also du hast ein Übersichtsdiagramm, da zoomst du drinnen herum und dann kriegst du ein rausgezoomtes Detaildiagramm und das baut eben auf D3 auf und zwar auf D3 Version 2.
Was, das ist ja schon gar nicht mehr wahr.
Ja, aber funktioniert eigentlich noch immer. Und das wollte ich dann zum Laufen kriegen wieder.
Das Ganze dann von cdn.cloudflare runtergehen.
Nein, alles selbst gehostet. Und dann zieht man sich die entsprechenden NPM-Pakete dazu herein.
Oh ja,
in das Webpack. Stellt fest, dass man da 7 Versionen zu neu ist, weil das NVD3 geht nur bis Version D3 3.7, aber nicht mit 3.8 und so weiter.
Und wann hat diese Globalisierungsscheiße im Internet angefangen?
Ja. Ja, von Anfang an?
Nein, nicht von Anfang an. Damals hat man noch irgendwie sein Ding gebaut und das hat man Ding und das war nur sein Ding. Ja? Und mittlerweile sind da einfach Abhängigkeiten und Verzweigungen quer durch die ganze Welt,
liebe,
durch
alle Programmiersprachen. Ich liebe ja Zwick, aber nur bis zu einer bestimmten Version, weil ab dann lädst du dir quasi das gesamte Symfony-Internet auf. Ja, und ohne dem geht's nicht. Ja.
Und also das ist ein Projekt, das ist ungefähr 2 Wochen Coden gewesen, wo ich es damals gemacht habe. Ich habe jetzt 2 volle Tage mit einem Freund zusammen gebraucht, um das Ganze zu lernen und auch zu portieren. Es hat funktioniert, es funktioniert wieder alles. Und jetzt haben wir da eben so ein Webpack-Projekt. Was glaubt ihr, wie viele NPM-Pakete haben wir geladen? Ich will es nicht wissen,
300?
600.
1987.
Leck mich am Arsch.
Ja, da ist L-Trim, R-Trim, Trim von beiden Seiten. Das hat aber dann Dependencies auf L und R-Trim. Ich meine, hallo,
ja, aber
seid ihr alle irgendwo
angelaufen? Wie willst du das anders machen?
Was heißt, wie willst du das anders machen?
Aber das ist
ein L-Trim schreibe das, ich meine, hallo,
aber
ich meine, das gibt's ja nicht. Nein. Nein.
Das Projekt hat sich in der Größe vervielfacht durch die Abhängigkeit.
Nein, die Build-Time ist wahrscheinlich.
Nein, die ist gleich blieb ungefähr.
Das ja, ist klar, relativ
schnell. Die Rechenleistung ist höher. Ja.
Und es verwendet ja nicht wirklich viel davon. Es sind ja nur Abhängigkeiten, die er heute.
Das ist ja auch noch das Problem.
Und eigentlich brauchst du die Hälfte von dem Schaß gar nicht.
Nein, das ist quasi.
Ja.
Dann JavaScript-Code unkomprimiert, den du runterladest, sind 16 Megabyte. Ja, genau.
Ich habe mir dann angeschaut, in einem Meetup war zufällig, im Ruby-Meetup war ein Talk auch von Webpack und da hat eine Firma ihre Probleme dabei vorgestellt und die haben dann sogar herausgefunden, die hatten nicht reproduzierbare Builds Und das hat sich so geäußert, dass sie 15 Server hatten und auf 2 von den 15 Servern hatten sie andere Builds als auf den 13 anderen, die nicht zueinander kommen.
Obwohl sie alles per Jenkins und schlag mich tot wahrscheinlich.
Ja, ja, aber das hat ihnen alles nichts genutzt, weil die Bildarchitektur im Webpack nicht wirklich 100% reliable ist. Gibt es auch entsprechend das Issue dazu. Aber wenn man sich denkt, dass das jetzt de facto, dass das der de facto Standard ist für so JavaScript, Build-Pipelines mittlerweile, also da gibt es ja eine ganze Menge andere
auch.
Da gibt es
ein paar andere auch, ja.
Webpack ist der große jetzt, der wird überall adoptiert. Also mein geliebtes Elixir und Phoenix, wenn man da ein neues Projekt installiert, ist es auch mit Webpack und nicht mehr mit, was vorher, mit Bower, glaube ich.
Okay.
Das wuchert sich so überall hinein, dieses Webpack. Und mir gefällt es nicht wirklich, was da so damit passiert. Das ist ein Monster, das wir uns
definitiv
eindringen.
Und das Bilden dauert meiner Meinung nach trotzdem ewig.
Tatsächlich? Also das war nie ein Problem. Also ein bisschen merkwürdig ist, dass man einen zweiten Server in Development braucht, nämlich einen Webpack-Dev-Server. Die Geschichte funktioniert so, dass er das CSS zur Laufzeit injiziert ins per Websockets.
Ach so,
in das DOM. Ja. Und lustigerweise gibt er immer nur Klassen dazu. Das heißt, ihr habt dann teilweise mit einem alten Browser-Cache gewerkt, der dann noch auch CSS-Klassen hatte und so weiter. Also es ist sehr spannend und sehr lustig, aber schnell war es.
Ich habe schon ein bisschen Angular gemacht und jetzt habe ich bei einem Projekt wieder Angular gemacht. Ja. Und mir ist das damals nicht so aufgefallen, aber diesmal schon. Wenn du das Ganze im Developer-Mode betreibst, gibt es ja das Hot Reloading und keine Ahnung, was funktioniert, pipi-fein.
Richtig,
ja. Wenn du sagst, ng-surf-build, ne, schmeißt das Ding auf einmal Fehlermeldungen, dass einer Sock raust, ne, und du denkst, warum tut er das nicht schon im Development-Mode? Klar, muss er alles wirklich durchschnurkeln, keine Ahnung was, aber es ist halt komplett komisch, im Development-Mode hast du so viele Freiheiten, die im Build-Mode nicht mehr funktionieren.
Und meinst du nicht, ist das irgendwie konfigurationsabhängig?
Nein.
Kannst du das nicht einstellen? Nicht?
Nein. Und das den Ansatz finde ich halt komisch.
Der ist komischer.
Weil wenn ich das beim Development schon abfangen kann, war das doch viel hilfreicher.
Drum serverseitige Single-Page-Apps.
Mit Dart. Nein, mit Dart Angular, sowas gibt es ja auch, das habe ich mir angeschaut und dann haben wir gedacht, Moment, jetzt bin ich in den Untiefen, ja? Ich will wieder weg. Ja?
Nein, das, auf was ich mich gerade bezogen habe, ist ein Ding in Elixir und in Phoenix, das heißt LiveView, da kann man sowas schreiben, ist auch ein bisschen ein schräger Ansatz, also du hast wirklich den Code serverseitig laufen und der pusht dann immer die Änderungen in den Views zum Client per Websockets raus.
Okay.
Funktioniert ganz gut.
Habe jetzt Websockets
damit herumgespielt. Ja, also du machst am Anfang, der Client kriegt einmal zuerst eine statische Seite und die wird segmentiert in permanent, also in wirklich statische Komponenten und dynamische Komponenten. Und die dynamischen Komponenten können zur Laufzeit aktualisiert werden, eben über Websockets.
Okay.
Und damit werden über diese einerseits ist einmal die Verbindung vom Client her einmal offen und über diesen Socket können dann Daten zurückgepusht werden, was es schneller macht. Und zweitens werden nur die Nutzdaten zurück reingepusht.
Ah ja.
Und damit bleibt das auch sehr kompakt. Also der überträgt dann echt nur zwei Strings, wenn sich zwei Strings auf der Seite verändern und die kommen an der richtigen
Seite. Naja, ist gar nicht so unlustig, die Idee.
Ist ja extrem schnell. Also sie kriegen teilweise 60 Frames in der Sekunde hin für Animationen, ja. Weil es halt permanent die Verbindung offen hat. Einerseits ziemlich cool die Geschichte. Immer dann gedacht, ich habe so ein bisschen über das nachgedacht, ob man damit so ein Crypt-Pad nachbauen könnte oder so ein Pad, wie du es betreiben könntest. Das geht nicht ganz so einfach, weil da hat man die Konfliktresolution noch dahinter.
Genau.
Da braucht man wohl irgend sowas wie diese Operational Transform Algorithms und die kriegt man da nicht so leicht hineingenudelt. Also das habe ich mir dann, da habe ich
lange drüber nachgedacht. Also du Pad selber schreiben
oder was? Ja, weil man dachte, vielleicht kriege ich das mit den Live-Views relativ easy, ist nicht easy. Nämlich wenn zwei Leute gleichzeitig schreiben. Ja. Wenn wirklich nur einer schreibt, kann man das locker an alle verteilen, geht über die Sockets schnell, aber wenn zwei schreiben, dann hast du einfach...
Was machst du dann?
Dann gewinnt potenziell der Letzte und überschreibt die Änderungen von dem davor immer. Ja. Das ist schon schmerzhaft und ungewünscht. Und dann haben wir gedacht, eigentlich ganz cool, dass das jetzt funktioniert, aber irgendwie kenne ich das doch, mit dem habe ich doch schon irgendwie, aber das ist jetzt neu und so weiter. Und dann hat es wieder gedämmert, Das konnte 2015 ein Ruby-Framework namens Volt.
Wie heißt das?
Volt.
So Volt, wie, okay. So wie Volt.
Wie die Spannung hatte, auch ein Blitz als Logo und so weiter. Und die hatten einen noch irreren Ansatz. Die haben im Client auch Ruby verwendet, am Client, und mit dem so geredet. Und wie kann das sein, dass der Client Ruby macht? Der Browser kann ja nicht Ruby. Darum haben sie das am Client auf JavaScript kompiliert. Also es gibt Ruby to JavaScript Transpiler.
Die gab es damals schon.
Waren stabil und haben dann wieder über die Websockets die
Daten. Dass sie stabil waren, das ja, hat jetzt für einen Schmäh.
Ich hab zwei Projekte damit gemacht, das ist gar nicht. Aber man hat es dann 2016 eigentlich wieder aufgegeben, weil die Websockets in allen anderen Frameworks aufgepoppt sind und damit hat das Rails 5 sozusagen gekillt, das Volt-Framework, was eigentlich wesentlich performanter war. In der Hinsicht, aber halt nicht verbreitet war, weil das war
ein Leuten konntest du verrückt. Kleinseitig Ruby programmieren, oder was?
Also, ja, genau. Also, du hast am Server Ruby-Code geschrieben und der wurde dann zur Compile-Time einmal auf transpiliert
per und Opal
an den Client geschickt. Ich weiß nicht, ob es nicht sogar im Browser erst transpiliert worden ist. Das habe ich nicht mehr ganz im Kopf, wo der Transpiler gelaufen ist. Ob es nicht sogar auch eine JavaScript-Bibliothek war. Und das Einzige, was damals nicht funktioniert hat, waren die Source-Maps. Das hat den Leuten nicht so ganz getaugt. Aber die haben dann auch funktioniert. Also du hast dann wirklich zurück navigieren können in das Ruby-File,
weil der Code war
an die richtige Stelle. Ja.
Okay. Verwendet ihr Source-Maps?
Kaum.
Was CSS angeht, ja. Also nicht, da schaue ich dann schon, wo es herkommt, hin und wieder mal.
Also kaum.
Bei so SaaS-Projekten und so weiter, wer hat es denn dann wirklich verbrochen beim 27. Mal überschreiben und so.
Ja,
so gut. Ja.
Ja. Aber sonst,
ich verwende es gar nicht.
Naja, wenn es es gibt, also,
so quasi.
Ist schon praktisch, aber.
Es hat einen Use Case, wenn du Bibliotheken hast,
die du nicht kennst.
Die du nicht so wirklich kennst
und
die einander beeinflussen könnten.
Ja.
Wie ich zuerst gesagt habe, diese D3-Diagramme in einem Bootstrap drinnen. Mhm. Wer ist schuld, dass es nicht geht? Ist das was vom Bootstrap, was von außen sozusagen rein initiiert wird? Mhm. Oder ist das was, was in dem Graphen drinnen vermurkst ist? Mhm. Oder ist einfach nur der Browser-Cache, der arme Refresh-Kerl? Das kann es auch sein.
Ich habe da eine recht lustige Methode im Einsatz. So quasi das SAS, das ich schreibe, das ist ja so quasi.
Schreibst du wirklich SAS oder SCSS?
SCSS.
Okay.
Also das, aber das kann ich nicht aussprechen.
Ja,
Nein, aber also das
ist ja.
Yeah, ja, also das SCSS, das ich schreibe, das ist ja so quasi sehr kleinteilig und sehr modulartig und komponentenartig. Und das, was ich mache, also so quasi, wir haben ein quasi eine Nomenklaturregelung, wie Komponenten halt quasi heißen müssen. Und so quasi die allererste Zeile CSS in jeder Komponente ist eine CSS-Variable, die heißt Name, und da steht der Komponentenname drin.
Okay.
Und das ist recht cool, weil das habe ich auch wirklich so quasi im Endprodukt dann draußen.
Mhm.
Ja? Und wenn ich etwas inspekte, ja, sehe ich.
Siehst du so einfach quasi, den Komponentennamen,
wie heißt die verdammte Komponente?
Ja.
Ja. Und welche Komponente hat sie quasi erweitert oder überschrieben oder sonst was? Mhm. Ja. Das heißt, ich filter mir einfach so quasi raus, suche nach dash dash name, ja. Mhm. Und dann habe ich quasi meine ganze Komponentenhistorie, was in welcher Komponente wo drin steckt. Und was auch extrem witzig ist, so quasi im Development-Modus habe ich eine SAS-Variable, die ich umschalten kann, wo ich sagen kann, quasi zeig mir alle Komponenten an und dann schreibe ich mir so quasi diesen Komponentenname, ja, diesen Dash-Dash-Name, die CSS-Variable, schreibe ich mir in ein Pseudo-Element rein und ich mache mir quasi die Website auf und auf der ganzen Webseite stehen dann 100 Komponentennamen.
Ah, ja.
Weißt du, wie ich meine?
Okay, ja.
Also die stehen
dann. Das ist einfach, was ist das überhaupt?
Doch? Genau, also ich habe so quasi die ganze Webseite und sehe dann, das ist die Komponente, das ist die, das ist ohne irgendwas zu inspekten. Das ist sehr angenehm.
Cool.
Das hat sogar irgendeinen Namen, dieses Pattern. Das habe ich letztens gelernt.
So quasi wie Komponenten aufgebaut sind.
Nein, dass man das eben so reinschreibt.
Ach so?
Ja.
Ich habe das erfunden.
Nein,
das
haben andere schon erfunden.
Fuck.
Das ist halt, weil du keinen gescheiten Callstack hast, nicht? Also darum musst du das da irgendwie visualisieren.
Nein, ich google sowas selten, ich schreibe das immer selber. Ja. Und freue mich dann ur.
Aber das Rad kann oft erfunden werden, es ist immer rund.
Genau, aber ich finde es viel befriedigender, wenn du es selber erfindest. Es ist nicht unbedingt der schlauste Weg, aber du weißt halt dann, was du tust.
Und solange man nicht beim 16-Eck hängen bleibt.
Stimmt.
Das kann nur holpern, nicht?
Ja. Ich war letztens auf einem Meetup. Du hast mir auch erzählt, du warst auf zwei Meetups. Ich war auf dem ersten CSS-Meetup in Wien. War sehr nett. Sehr quasi, es haben sich alle total gefreut, dass einmal ein CSS-Meetup in Wien stattfindet. Und es waren wirklich viele Leute, also es waren zwischen 70 und 80 Leuten, würde ich meinen. Und war spannend und wird jetzt so plus minus einmal im Monat stattfinden. Kann ich nur empfehlen, also wer sich für CSS interessiert, CSS in Vienna heißt es, auf meetup.com. Wo warst du?
Das eine war dieses Ruby-Meetup, von dem ich jetzt schon erzählt habe, und das andere habe ich gerade vergessen. Nein, war am Podcasting-Meetup, da habe ich die Orga übergeben, das machen jetzt junge Leute, das ist besser. Damit ist dann quasi eine neue Generation von Leuten dazugekommen auch. Mhm. Nicht mehr die alten gleichen Leute, und die waren nur irgendwo, war ich, aber das habe ich vergessen. Aber war irgendein Meetup, glaube ich. War sehr viel auf Meetups in letzter Zeit. Ja, Elixir Phoenix, genau, da haben wir diesen Live-View-Workshop haben wir dort gemacht, das war ganz lustig.
Mhm. Und so bist du dann zu dem wieder gekommen.
So bin ich wieder zu dem LiveView-Zeug gekommen und zu der Idee von diesen Server-Side-Single-Page-Apps. Das ist sozusagen das Gegenteil von den Serverless-Geschichten jetzt.
Ne? Serverless, ja.
Die ja auch nicht serverless sind.
Ja, ja klar. Schön, dass er Buzzword, ne?
Ja, das ist jetzt der letzte Schrei, serverless. Und alles muss GraphQL sein, wobei das auch schon gar nicht mehr so der Hype ist, glaube ich, jetzt. Das ist auch schon wieder.
Nein, ich glaube, es ist mittlerweile ziemlicher Standard, oder?
Bei mir wird das nie Standard werden. Ich bin da strikt dagegen.
GraphQL.
Also ich glaube, dass man sich an ziemlichen Berechtigungswesen Palawatsch eintritt damit. Aber das ist sehr generell so ein bisschen das Problem mit den Single-Page-Apps auch schon. Weil man sich halt nicht wirklich darauf verlassen kann, oh, da kommt neuer Alkohol, das ist sehr gut, sich nicht wirklich darauf verlassen kann, dass am Client was validiert wird, man muss halt am Server auch alles validieren und damit habe ich Code-Duplizierung in gewisser Art und Weise. Mhm. Aber ich glaube, da habe ich schon da einmal drüber gejammert.
Ja, das kann sein. Ja, ich bin auch sehr zwiegespalten, was Single-Page betrifft.
Ich auch.
Obwohl, es ist. Ich habe mir jetzt Vue ein bisschen angeschaut, weil ich fast einen Use Case gehabt hätte. Und das ist eigentlich relativ leicht so die
Grundlagen. Das ist ja jetzt der neue Hype, ne? Jetzt sind ja alle easy. alle weg von Angular und React.
Ist schon wieder Mainstream.
Wirklich?
Svelte ist, glaube ich, der Hype.
Ne, das passt.
Nun, ich
kann schon sein.
Was ist das? Auch so ein JavaScript,
ja, ja. Der New Kid irgendwas. On the Block.
Genau.
Okay.
Na, Angular ist in der neuen Version, also das ist Hörensagen, ist ja einfach viel komplizierter geworden.
Und viel anstrengender. Das ist die neue Version 8, 9, ich habe keine Ahnung.
Na, es hat irgendwann diesen großen Wechsel gegeben, wo auch keine Kompatibilität dazwischen ist, also wo es keinen
Upgrade-Path gibt. AngularJS und Angular an sich haben miteinander fast nichts mehr zu tun.
Genau.
Aber ja. Das ist ja schon Jahre her, meiner Meinung nach. Also Jahre sind sie übertrieben, aber
ja. Ja.
Also ich habe Angular, es sind schon ein paar Sachen dabei, die ich eigentlich cool finde. Aber ich habe jetzt keinen direkten Vergleich zu React oder wie heißt das jetzt?
Vue?
Das heißt doch Vue.
Ja,
Vue. Vue. Oder
aber Vue. Genau. Das muss ich einmal mit Stefan seine App dreimal hintereinander zu sagen. Ich habe schon wieder vergessen.
Ja, ich habe keine Ahnung. Na, wie immer.
Irgendwas Isländisches.
Was ganz lustig ist, ich habe jetzt ein paar Leute gelesen, die auf Ember umgestiegen sind.
Ember? Das ist das, aber das ist schon gar nicht mehr vor.
Ja, das kommt gerade wieder.
Wirklich?
Für so größere Business-App-Trümmer. Das ist sozusagen der LKW unter diesen Frameworks.
Aber, okay.
Angular würde es, also Ember ist der LKW, Angular würde ich sagen ist SUV, also schon auch ziemlich wuchtig, will so irgendwie alles tun und so weiter. Dann würde ich sagen, Vue ist der Tesla und Svelte Ich weiß nicht.
Und was mit React? Ist
vielleicht der Harley oder sowas?
Ist verpönt, weil von Facebook oder was, oder?
React. Na, React ist ja nur React Native cool, oder? Ist React überhaupt noch cool?
Ich habe keine Ahnung. Ich kenne, also kennen, aber mit
schreiben Leute noch React?
Ja, ja. Ja. Doch. Ganz viele nämlich.
Also wir schreiben in der Firma auch relativ viel React.
Wirklich? Ja, ja. Wofür?
Ah, ja. Für interne Applikationen.
Okay. Um also das WordPress zu ersetzen.
Nein, nicht so intern. Also nicht intern, sondern intern. Business Tools.
Achso, ja.
Bei React habe ich immer das Gefühl gehabt, dass es unsauber ist, weil es so hineingenudelt ist ins JavaScript irgendwie. Ich weiß nicht.
Was ist reingenudelt?
Die Templates werden so hineingenudelt.
Ins JavaScript. In wo?
In React.
Achso.
Aber das kann man auch schön schreiben, glaube ich.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Ja. Also ich weiß, woher diese Geschichte kommt zum Thema Accessibility, weil ich kann halt, ich kenne es jetzt nur von Angular und das ist wahrscheinlich unter React und unter Fufu, was auch immer. Mhm. Also, wie du willst. Du machst einfach einen Entry-Click, ja, auf ein Div. Ja, und, ja, aber daher kommt das. Ja, natürlich ist das nicht barrierearm. Ja.
Na, das ist gar nichts.
Weil du machst auf ein Div,
das ein Klick ein Blödsinn. Event,
ja, und das, aber es funktioniert. Punkt. Ja. Und daher kommt das. Und ich glaube, diese Frameworks können extrem viel.
Ja,
nämlich
natürlich.
Wirklich viel. Wurscht, wie sie jetzt alle heißen. Aber falsch eingesetzt ist das einfach eine Katastrophe.
Sind sie alle tödlich. Das sind sie alle tödlich. Aber das ist auch, das ist alles, ganz ehrlich. Ja,
ja,
ich. Kannst auch katastrophalen PHP-Code oder Ruby-Code ja, schreiben recht, oder sonst
ja.
was.
Ja.
Ja. Das, was mir halt ein bisschen auf die Nerven geht, ist, dass, und da bist du eh, glaube ich, bei mir, ist, dass viel zu früh irgendwelche solche Framework, Library, was auch immer, Entscheidungen getroffen werden. Ja. Dass da teilweise mit Kanonen auf Spatzen geschossen
Definitiv.
Wird.
Definitiv.
Und so weiter und so Definitiv. Fort. Auch bei allen CMS-Systemen, die da draußen
Absolut.
Sind und One-Click-Installern und dieser ganze Schwachsinn. Ja.
Ja.
Ja. Dieses Zurück zum Einfachen, das sollte man, oder so quasi, es gar nicht so kompliziert werden zu lassen. Das, ja. das glaube ich, das Wichtige.
Ja, aber was haben wir jetzt, was haben wir die Woche erfahren? Im Bauingenieurstudium wird keine darstellende Geometrie mehr unterrichtet. Ich meine, es hat irgendwo auch gelaufen.
Ja. Was? Ich hab, das ist ja Wahnsinn. Aber gutes Beispiel, branchenbezogenes Beispiel. Ja. So quasi, wenn du etwas Einfaches umsetzen sollst, keine Ahnung, wir reden von einer, also jetzt einer HTML-Komponente, die hat vielleicht einen Titel, einen Text und einen Button, ja, dieses Ding, ja, und das soll ein Frontend-Entwickler umsetzen, ja, dann wird vorher, bevor man das in puren HTML und CSS schreibt, wird vorher werden irgendwelche Pakete installiert, irgendwelche Dinge abgedatet, irgendwelche tausend Sachen gemacht, bevor man das Ding einmal wirklich so simpel wie möglich schreibt und dann in irgend so ein, also in die Pipeline reinkippt. Ja.
Als erstes holt man sich einmal einen externen Consultant, irgendeine Agentur, die macht einmal ein Mockup.
Hör mir
Im
auf
InDesign.
Mit Mockups. Dieses Hör mir auf Mockup, mit Mockups.
Das tut man dann nach Photoshop portieren.
Ja. Und dann fragt man, warum es nicht funktioniert einmal bei einer Besprechung. Das gehört ja. auch dazu.
Dann wird man das Photoshop an die Frontend-Entwickler geben, die dann pixelweise das rausschnippen.
Nein, das gibt es schon lange.
Nein, das gibt es immer. Da bist du.
Also da bist du.
Ich weiß, dass das noch
also, so ja, passiert.
Nein, ja, es soll es nicht mehr geben.
Ja, genau, es soll es nicht mehr geben.
Ja.
Na, da gibt es dann so komische Tools wie Adobe XD und keine Ahnung was. Mhm. Die eh leiwand sind. Ne?
Die schon sehr gut sind, ja. Und XD ist da eines der schwächsten. Ja, weil die
mag durchaus sein, ja.
Haben es kürzlich damit gestartet, ja. in Wahrheit.
Ja. Aber es stimmt schon, ja. Hm. Ich bin immer noch so einer drauf losprogrammieren, drauf geschießen.
Weißt du, also ich fange lustigerweise, ich fange immer im CodePen an. Also CodePen ist
das ein. Das finde ich interessant.
CodePen ist ein Tool, früher hat es JS Fiddle noch gegeben, ja, wo du CSS, JavaScript und HTML reinkübeln kannst. Und du hast
dann fängt das Strava schon an. Notepad. Kein CSS, kein JavaScript, plain HTML reicht.
Ja, klar. Aber ich, also
war ein Scherz.
Ich brauche halt,
stimmt.
Oder ich verwende CodePen aus einem Grund. Ich kann dort SAS schreiben, ja? Und der kompiliert mir das, ohne dass ich irgendeinen Scheiß aufsetzen muss dafür. Und ich drücke auf Speichern und kann das Ding auf allen Devices aufrufen und mir anschauen. Das sind die zwei Hauptgründe, warum ich es verwende.
Hast du da einen bezahlten Account
mittlerweile? Ja, mittlerweile. Der dir auch nicht viel mehr bringt.
Also, ja, aber du kannst halt mehr abspeichern, du kannst halt Sachen abspeichern und keine Ahnung
was. Ja, du kannst, das, was du machen kannst, ist, du kannst Projekte anlegen, also wo du wirklich mehrere Files hast, okay, die miteinander irgendwie verknüpft sind. Du kannst Assets hochladen.
Mhm. Ja. Okay.
Und du kannst die Dinge auf quasi privat stellen. Privat heißt aber in dem Fall nicht gelistet in irgendwelchen Suchen, Best of, sonst irgendwas. Ja. Na, aber das ist so mein erster Schritt, ja. Einfach komplett losgelöst vom ganzen Environment, wo man sonst ist, ja. Ich will das nicht integrieren, ich will das komplett isoliert, möchte ich meine Komponente dort einfach niederschreiben, ja. Habe volle Kontrolle über das Markup, kann das wirklich schlank machen, kann eine schlanke CSS-Komponente dazu schreiben und fertig.
Ja. Dann muss ich jetzt eigentlich nur beichten, wo ich jetzt schreibe. Helm freezes over in Microsoft Software, nämlich in VS Code.
Ja, glaube ich.
Ja, aber VS Code?
VS Code ist bei uns allen offen, ständig.
Ja,
mindestens 8 Instanzen.
aber nein,
3.
Diese Language-Server-Integration ist halt echt nett da drinnen, die man hat. Mhm. Und damit hast du quasi in jeder Programmiersprache Go-To-Definition. Und das ist nett.
Ja. VS Code hat viele nette Features.
Ja. Definitiv.
Hast du schon ausprobiert, quasi Pair-Programming im VS Code?
Ja, aber
so quasi, wo du wirklich zwei Cursor siehst.
Ja, finde ich nicht so eine gute Idee eigentlich. Also ich bin wieder zurückgegangen, lustig, dass der zweite nur zuschauen darf über ein anderes Tool. Mhm.
Ja. Über ein, wie heißt das? No Machine.
Ach, No Machine,
ja. Ja. Ah, gut. Ich wollte nur sagen, wir trinken da jetzt österreichisches Mineralwasser. Nur damit du es wisst.
Wieso?
Egal.
Na wohl, das check jetzt gerade.
Achso. Opernballgeschichte, egal.
Achso, ja.
Ja.
Die kenne ich nicht. Ich habe keine logische gehabt, ich
weiß nicht. Von ist doch egal. Von den Mitgliedsbeträgen geht es heute.
Ah, ja. das war schon sehr, bist du
depp. Überheblich, ne?
Gut, ja. Ansonsten.
Wir wollten eigentlich ein bisschen schimpfen über irgendwas.
Ich bin momentan schon.
Ich gerade an Hook
gelegt. Nein.
Ich wollte über 5G schimpfen.
Ja, mach das bitte.
Über 5G schimpfen.
Gerne.
Hat das auf dem Opernball schon funktioniert?
Nein, das 5G funktioniert nirgends. Das ist das Problem.
Ja, weil es gefährlich
ist. Drum haben wir keine autonom fahrenden Autos.
Ja,
genau.
Weil 5G nicht funktioniert.
Genau.
Aber ich stelle mir das also schön vor, irgendwie autonom fahrende Autos, 5G-Ausbauplan oder so irgendwas, im Pressband bleibt da stehen, der Kabel.
Vergiss das mit 5G. Das wird der Musk mit seinem.
No Connection.
Wie heißt's? Skylink.
Der Starlink. Tesla 3, der da oben rum und
gut. Nein, mit den Satelliten. Mit dem
Handy, das halt bei, oder?
Ja.
Mit den Satelliten, die er hochballert jede Woche. Aber
da habe ich ja irgendwas gelesen, dass irgendein Wissenschaftler, was auch immer, gesagt hat, so viel braucht man da gar nicht aufschicken, da reichen ja Zähne oder sowas und dann hat man alles
abgedeckt. Ein höheres Dings
gehen. Aber das Problem, oder der Grund, warum man so viele raufschießen will, also 42.000 ist der Plan aktuell.
Ja, für jeden Kilometer vom Umfang
der Erde. Nein, ist die Latenz.
Ja, also
er will einfach viel näher sein, damit die Latenz einfach niedriger ist.
Klar.
Ja. Und das wirklich Interessante ist, so quasi mit der Höhe, mit der die Satelliten quasi jetzt konzipiert sind und auch schon quasi ausgeliefert sind und in Betrieb genommen sind.
Schon draußen, also dreimal drei Sätze haben sie
ausgeliefert. Na, schon ein paar mehr, glaube ich, oder?
drei Sets auch 60, glaube ich, oder so irgendwas.
Ich glaube, da sind wir schon bei 5 oder 6
Sets. Ah, okay.
Ja,
okay.
Das ist schon ein ganzer Hafen.
Aha.
Na, das Interessante ist, dass das angeblich eine geringere Latenz ist als quasi die Unterseekabel. Ja.
Wirklich?
Ja, das heißt, so quasi.
Macht aber rechnerisch keinen Sinn.
Die Business-Anwendung ist interessant. Also, das ist Hörensagen. Ja. Die Business-Anwendung ist einfach interessant für irgendwelche Stock-Dinge, weil du einfach schneller bist, New York-London, mit dem Satelliten als mit dem Unterseekabel. Du bist quasi.
Ich meine, wenn ich so einfach den Pythagoras anschaue, dann geht sich das nicht aus.
Ich glaube, das geht sich aus.
Naja, du hast. Keine Ahnung.
Kabel hat eine langsamere Lichtgeschwindigkeit. Also langsamere Lichtgeschwindigkeit. Ja, in einem Medium hast du eine langsamere
Ausbreitungsgeschwindigkeit. Sozusagen durch Dings, ja.
Aber du hast natürlich am Satelliten Elektronik, die eine Latenz verursacht.
Das ist zum anderen, ja.
Da hätte ich
eine höhere Distanz.
Ja, aber, ja, keine Ahnung.
Also angeblich so, aber wir wollten eigentlich über 5G schimpfen.
Nein, du wolltest das, deswegen sag mal.
Ja, ich wollte auf 5G schimpfen. Erstens mal, das Zeug funktioniert ja noch nicht wirklich. Ja.
Ich weiß es auch nicht.
Also es gibt in Wien irgendwie ein.
Also es ist nur nicht ausgerollt.
Nein, es ist nicht ausgerollt.
Ja, funktioniert tut es ja anscheinend schon.
Technisch funktioniert das natürlich. Ja. Und es gibt auch schon so quasi 1-2 Sendemasten in Wien pro Anbieter. Ja,
wirklich?
Die halt bei der Hausecke enden.
Mhm. Ja, also ja, das ist der Nachteil der hohen Frequenz.
Du brauchst wirklich nur so quasi außer Sichtweite und du hast kein 5G mehr. Also du schaltest um auf 4G. Und das, was mich halt am meisten nervt an der ganzen Sache ist, wie präsent das in den Medien ist und was die Anbieter auch schon für 5G-Produkte raushauen. Also du kannst dir zum Beispiel A1 5 Giganetz, ja, das hat allein so quasi internettechnisch, also gar nicht Telefonie oder mobile Daten, sondern internettechnisch hast du 6 Tarife zur Auswahl im 5 Giganetz. Bei den ersten 3 Tarifen bekommst du einen 4G-Router, bei den anderen 3 Tarifen einen 5G-Router. Aber Hauptsache auf
diesen. Der man das Fallback nimmt, weil es halt noch keine Abdeckung, weil es noch kein Mesh gibt, ne?
Nein, bei den ersten 3 Tarifen hast du kein
5G. Die können kein 5G.
Ist schon klar. Aber trotzdem, die anderen 2 funktionieren auch nicht. Ne?
Nein, die funktionieren auch nicht. Also die haben ein 5G-Modem drinnen.
Das ist eine Frage für Werberat oder fürs Handels.
Ja, definitiv.
Das wird
da drüben landen. Aber das nervt mich so dran, dass diese Firmen anscheinend so einen Druck haben, auf diesen Zug aufzuspringen, weil das Zeug natürlich, diese ganze Huawei-Geschichte und so weiter auch in den Medien so stark ist, ja, und sie anscheinend wieder irgendwas Neues brauchen zum Bewerben, dass die das so pushen und so einen Schwachsinn verkaufen und bewerben.
Na, wie viel hat die Lizenz für 5G gekostet?
Ja, gut, keine Ahnung. Das musst du auch irgendwie reinspielen, ja.
Also ja, aber ist ja klar, muss das irgendwie mal GSM, ne? Klar muss, ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, ich weiß es echt nicht, aber billig wird es nicht gewesen sein. Ich weiß nur, in Deutschland war es extrem teuer.
Mhm.
Natürlich müssen die jetzt anfangen,
das mit
die
allen
irgendwie Mitteln zu vermarkten, weil irgendwie wieder mal Kohle reinkommen mussten.
Ja.
Also glaube ich, ich weiß es nicht.
Ja, ich finde es halt wirklich anstrengend und mir tun echt die Leute leid, die sich jetzt um teures Geld irgendeinen 5G-Tarif nehmen, ja, dann so entweder
selber schuld, ja, finde ich auch.
Ja, selber schuld, weiß ich nicht.
Und ist hier ja kein Druck, ehrlich gesagt, die Firmen sind auch nicht fremdgesteuert, die können auch selber entscheiden, was sie tun. Und das ist halt eine Marketingentscheidung, das Ganze, und eine
Managemententscheidung.
Ja.
Ja.
Also, ja, mich reibt das auf. Ich weiß nicht.
Ich finde das halt, ja.
Weil halt einfach wirklich der normale Verbraucher ist da echt massiv ein Opfer bei diesen. Ich meine, grundsätzlich bei diesen ganzen Schwachsinns-Internet-Tarifen. Ja? Weil wer braucht 150 Mbits aus von euch?
Genau,
ich brauche keine 150 Mbits.
Ich auch nicht, aber sie wollen es mir verkaufen seit Jahren.
Sag, weißt du das, wie ist das da mal, nachdem wir das ein paar Mal jetzt in den letzten Tagen geredet haben über LoRaWAN, ne?
Ja.
Rückkanal?
Ja.
Da oder nicht? Schon, ja. Oder? Schon. Ja, hey, ich will ein LoRaWAN-Handy. Sie hatten einen Anruf. Warten Sie noch 15 Minuten, bis dieser Anruf die Nummer runtergeladen ist. Momentan fahre ich mit 2 Bit pro Sekunde. Ja. Yep. SMS geschrieben, da kannst du langsam tippen und das kommt trotzdem gleichzeitig an.
Ja, vor allem, wenn sie schon alle so verrückte Datentarife haben, dann sollte man doch endlich über VoIP telefonieren mobil.
Mach ich hauptsächlich nur noch. Also sobald jemand Signal hat, telefoniere ich nur noch über Signal.
Ja, schon, aber der normale Anruf kommt trotzdem ganz normal daher. Ja.
Natürlich.
Also ich bin im WLAN. Du telefonierst mit ausgewählten Leuten wahrscheinlich über Signal.
Ja, und definitiv.
Nicht, ja, funktioniert wunderbar. Keine
Frage. Aber mittlerweile bietet jeder zweite Netzbetreiber, wenn nicht sogar schon alle in Wirklichkeit ja VoIP-LTE an, ne?
Echt, wo du quasi...
bei so drei kannst du es umschalten auf Gach.
Und da kannst du während dem Telefonieren wechselst von GSM
auf... Transparent, kriegst du nicht mit.
Kriegst du nicht mit. Also so wie das quasi... Google war da, glaube ich, Vorreiter mit ihrem... Wie hat das geheißen?
Vor 5 bis 10 Jahren hättest du dafür, sagen wir mal, so ein Jahresgehalt ausgeben, damit du es
nicht mitkriegst. Nein, gar nicht. Ne? Gar nicht. Google hat das seit sicher 5 Jahren, wenn nicht länger, leider nur in den USA angeboten.
Ja, ja, aber wie gesagt, Google in Österreich rede ich jetzt gerade, aber da war es definitiv so Jahresgehalt, wenn du sowas haben wolltest.
Also ich telefoniere einmal im Monat mit Matthias, wenn ich versuche, ihm klarzumachen, dass ich jetzt unten vor der Tür bin, und meistens schicke ich dann eine SMS an die falsche Nummer. Also so
wie gesagt, LoRaWAN, das war eher was für uns, gell? Ja. Scheiß drauf.
Ja. Nein, LoRaWAN, aber halt nicht für Telefonie, ist schon klar, aber ist definitiv...
Du musst halt einfach die Datenrate runter dran. Ne?
Oder bei Laser mit einem Altora Voice Codec oder was.
Zum Beispiel, ja. Die kann man auch gut für Videos verwenden, was ich weiß.
Hallo Roland.
Servus.
Ja. Nein, LoRaWAN. Ich muss mir da jetzt so ein Gateway bauen, definitiv.
Wozu?
Weil es mich interessiert.
Zum Ausprobieren. Mhm.
Ja. Weil du auch einmal wieder langsam sein willst.
Yep.
Ja, ich will jetzt auch in diese IoT-Schiene einsteigen.
Mhm. Nein, das wird das Ding.
Habe ich schon erzählt? Ich habe mir jetzt Feinstaubsensor ans Fenster gedengelt.
Ja,
und? Funktioniert ganz gut.
Ja, funktioniert sehr, aber ist
was kriegst du für Werte? Oder?
Sehr unterschiedlich, also manchmal auch das Hundertfache vom Standardwert, wann gerade halt einmal irgendwie was
Unangenehmes in der Gegend
vorbeifährt.
Drinnen oder draußen?
Draußen vor dem Fenster. Oder wenn ich in der Nähe grille, dann geht er auch temporär ziemlich hoch. Also die
was hast du denn so in Zahlen ausgedrückt?
Lokale, also normal hast du ja irgend sowas um die 10 bis 15.
Ja.
Und beim Grillen habe ich schon 1500 auch zusammengebracht.
Sehr was. Ja. 1500 ist schon heftig. Ja. Ja, also das ist jetzt Mikrogramm pro irgendwas.
Und zwar
was war das, Kubik oder
pro Kubikmeter.
Pro Kubikmeter.
Und dann noch für die 10.
Gibt es die Zeiten, oder?
Nein, es gibt jetzt, es gibt zwei Unterschiede. Es gibt
2,5 und 10.
2,5 Mikrometer
kann genau sein
und 10 Mikrometer.
Also die Größe,
und der Größe der Staubpartikel.
Und da wird alles über einen Kamm geschert. Also da ist Feinstaub gleich Feinstaub.
Nein.
Da wird nicht unterschieden zwischen LKW-Feinstaub und Melanzani oder
Rindeklasse.
Partikelgröße.
Okay. Partikelgröße.
Und so ein Sensor kostet so um die 15 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja.
Das hängt dran an diesen kleinen Chip, der kostet 3 Euro oder so. Dann brauchst du ein USB-Netzteil und per WLAN redet das Ding dann mit dem Internet, schickt es an einen Service hoch, hat aber auch einen Webserver eingebaut. Also du kannst es auch nur lokal auslesen, wenn du Lust hast.
Ich habe den Sensor an einen Raspberry Pi angehängt.
Das geht natürlich
auch.
Aber der braucht mehr Strom, dann hast du mehr Stromkosten dadurch.
Ja,
also du kommst
war nur zum
über 300 Jahre sind es knapp 4 Euro.
Ja, genau. Hauptsächlich die Stromkosten sind die von der Ineffizienz vom Netzteil.
Ja. Meine Stromkosten sind zu Hause um ein Viertel gefallen im letzten Jahr und ich weiß nicht warum.
Ein Aquarium weniger?
Einen neuen Laptop mit einem besseren Netzteil, einen neuen Fernseher mit einem besseren Netzteil.
Na. Also
Fernseher könnte sein.
Fernseher
könnte sein.
Ich habe gestern meinen Sony Bravia Schlag mich tot Android TV eingeschalten und da hat er mir geschrieben,
finde den Fehler.
Seit Jahren, also gefühlte Jahre, ich glaube so lange haben, ja, aber wir haben ihn, glaube ich, schon 3 Jahre, 4 Jahre, keine Ahnung, kam die Meldung, hey, ein Update ist da. Und ich, bitte Update. Ja, mich nervt das Ding schon so. Hoffentlich macht das Update das Ding irgendwie erträglich. steht dann, ja, es kann bis zu 15 Minuten dauern. Vorhin ist mir scheißegal. So Second Screen am Handy halt, Fernseh geschaut. Na, wie auch immer. Dann bootet das Ding irgendwie neu hoch und es kommt die gleiche scheiß Android-Start-Animation
wie gar nichts,
ne? Android 6. Und ich denke mir, das kann es ja jetzt nicht sein.
Irgendein Security-Patch.
Nein, er schreibt mir jetzt hin, ja, es ist Android 8, aber es ist die gleiche Startanimation wie auf meinem geschissenen alten Tablet, Android-Tablet, und das ist Android 6. Mhm. Weil für das Tablet, das ja von Google ist, gibt es kein Update mehr. Was?
Wahrscheinlich ist der Bootloader. Der ist alt geblieben. Weil ich muss ja den Grupp nicht austauschen, damit das ja...
Ja, aber auf jedem Handy hat sie mit jeder Version vom Android die Startanimation geändert.
Und der Bootloader?
Bei mir nicht, ne?
Bei echt mir schon. Nicht?
Bei Melchi nicht, ne?
Ja gut, die haben einen eigenen wahrscheinlich. Mhm. Wie auch immer. Auf alle Fälle, das Ding ist genauso grottig wie vorher, außer, dass ich jetzt 5 Hakel habe, wo ich sagen kann... Willst du die Daten dorthin schicken? Willst du die Daten dort?
Die ganzen
DSGVO-Geschichten. Ja,
ja. Ab wann war es gültig? Ab 2017 oder wann?
Was?
Ab wann ist die DSGVO gültig?
2018.
2018, ja. Ja. Genau, ne?
Ja. Ja. Na, Mai.
Ah, Mai, Blödsinn. Mai,
25.
Genau, ja.
Mai.
Mhm. Genau, ja. Naja, ist eh rechtzeitig.
Jetzt bin ich halt auf Patch, also Android-Patch-Level September 2019. Mhm. Ja. Das Ding ist noch immer so grottig wie vorher.
Ja.
Der Homescreen schaut halt ein bisschen anders aus. Aber
ja,
leckt es mich am Arsch. Ich meine,
wenigstens funktioniert er noch. Na, aber ernsthaft. Ja? Also ich habe jetzt meine Glühbirnen vermelden Zigbee. Jetzt. Zigbee ist ja super, aber meine Glühbirnen vermelden jetzt. Ja, dass so quasi.
Wir haben die Obsoleszenz erreicht.
Na, aber das.
Ich will ausgetauscht.
Aber der Puck, der die Dinge halt steuert, mhm. Ja, also dieses quasi Basismodul, ja, das läuft quasi aus.
Ja.
Da bieten sie keinen Support mehr, sie drehen die Server ab für die alte Kraxen, ist ja schon 3 Jahre alt, ja. Das heißt, solche Features wie Geofencing gehen nicht mehr, das geht nicht mehr, das
aber
geht
das
nicht
ging mehr, das vorher.
Ja, klar.
Ja, weil das halt irgendwo auf einen Server gelaufen ist und das halt jetzt abdraht.
Genau, und das drehen sie jetzt ab. Philips, wir reden von Philips. Ja, das drehen sie jetzt ab. Und ich kann mir das neue Ding kaufen, das neue Kastel, und kriege sogar einen Rabatt.
Ja, super.
Also ich kriege am UVP kriege ich 10%. Das ist sicher ein Knaller. Ja, im Geizhalskrieg ist wahrscheinlich zwei Drittel günstiger. Ja.
Hast du schon schlau gemacht, ob es irgendein Ersatzprojekt gibt?
Kerzen.
Kerzen. Ich meine, Server-Setting.
Also, Entschuldigung. Sehr gut.
Taschenlampe zum Drehen. Kurbel. Ja. Nein, aber es ist halt arg. Diese ganzen Smart Devices.
Ich hatte ein Chromebook, das ist auch rausgelaufen.
Was?
Yep.
Keine Updates mehr oder so?
Die ersten Chromebooks haben, glaube ich, September die Bolzen gestreckt. Meins war da dabei.
Naja, aber Update ist ja das eine. Ja,
dass du
keine Updates mehr hältst. Aber dass sie das Service einstellen und das Produkt dann gar nicht mehr funktioniert oder nur noch zu 20% funktioniert.
Es kam noch ein Security-Update. Mit dem ging meine Neo 2 Tastaturbelegung dann plötzlich nicht mehr.
Ja, das verstehe ich.
Muss man es echt kaputt machen?
Damit der YubiKey funktioniert. Entschuldigung.
Dann habe ich es hingenudelt und dann habe ich es so halbwegs zum Laufen gekriegt. Also nur eine Tastaturbelegung ist nicht gegangen, eine ist gegangen. Und weitere 2 Monate später ist er gar nicht mehr gegangen.
Was?
Jupp. Yep. Einfach nicht mehr gebootet. Daraufhin habe ich ihn zerlegt, den Akku entsorgt und den Rest entsorgt. Und Chromebook
haben das Ding
ist für mich Geschichte.
Geprickt oder was?
Das weiß ich nicht, ob sie es haben. Auf jeden Fall war er kaputt nachher. Also er ist wirklich nicht mehr gegangen. ist es sozusagen gut ausgegangen, wie lange er gelaufen ist mit der Zeit.
Aber das ist ja wirklich bedenklich.
Ich meine, ich habe ihn wirklich sehr intensiv verwendet. Das war so mein Surf-Tablet, wenn man so will. Und ich habe ihn intensiv verwendet über viele Jahre hinweg. Aber trotzdem finde ich es halt schon ein bisschen tragisch, weil eigentlich war das Ding nicht so schlecht benannt gefühlt. Aber so ist es, wenn man sich auf so proprietäres Zeug einlässt. Selber schön.
Ja, das ist immer die Hure dabei. Ja.
Ja, aber das ist ja wirklich heftig.
Ja, die ersten Chromebooks sind jetzt da weg.
Aber das macht Google, war das ein, von Asus war das, oder? Was hast du für ein Teil gehabt?
Ich glaube, ein Acer war das.
Ein Acer. Aber du bist ja quasi von Google abhängig.
Ja, ziemlich. Also du kannst da Linux drauf installieren. Das läuft dann in einer eigenen Partition.
Mhm.
Und läuft dann auch quasi nativ, aber es ist ein Mörder-Hack, das Ganze.
Und das hast du nicht gemacht und kannst deswegen nicht
ausprobieren? Das habe ich schon gemacht, aber der hat dann nicht mehr gebootet. Also da bin ich nicht mehr hinkommen dann. Das war dann ja, wirklich vorbei.
Vielleicht ist es doch ein Hardware-Problem.
Ne? Ja, das kann nicht sein. Ja. Aber es war immer ein Drama, dort hinein zu booten und das war
okay.
Wirklich usable
was. Ich weiß es von den, also ich habe halt die Nexus 7 Tablets, keine Ahnung was, da habe ich die erste Version und die zweite Version gehabt auch. Die werden einfach nicht mehr abgedatet. Wurscht, ich bin dort auf Android 6 und ich kann scheißen gehen. Mhm. Und
aber das, ist
halt, das verstehe ich nicht.
Da finde ich halt den Unterschied so krass. Mein alter Laptop, der ist jetzt, glaube ich, 11 Jahre in Betrieb und der funktioniert noch immer gut.
Ja.
Den habe ich mir damals sozusagen hoch gekauft. Also der hat 8 GB RAM von Anfang an gehabt. Das haben heute noch nicht einmal alle Laptops. Ja. Der hat nach ein paar Jahren dann seine Festplatte verloren und dafür eine SSD gekriegt. Mhm. Da ist er, hat er einen nächsten Boost gekriegt. Okay, der Akku ist de facto eigentlich
nicht kaputt.
Ja, ist ja eigentlich ein Kondensator, der Spannungsschwankungen halt noch ein bisschen abfüttern kann, wenn er mal da von außen was einschlägt. Sonst ist er hauptsächlich Ballast. Ja. Aber das Display ist in Ordnung, die Tastatur ist in Ordnung, das Ding funktioniert einfach. Mhm. Nicht? Also, und das ginge bei allen Geräten im Großen und Ganzen. Also das ist schon
meiner Meinung nach auch.
Das ist ein D-Tech-Laptop, das heißt in Österreich ja sogar noch was, ja?
Das darf man ja gar nicht
sagen. Das heißt in Österreich eigentlich nichts mehr, ne?
Ein cool, das D-Motion war das.
Also wir trinken jetzt D-Motion. Österreichisches Mineralwasser.
Ja, ja. Ich wäre mal dieses Welsch-Mineralwasser.
Was das? Wo Mineralwasser
woher also, kommt? Woher kam der aber D-Tech-Chef?
Das aus Kobelsburg.
Das war Mineralwasser.
Das ist ja egal.
Das finde ich nett, wenn Produkte wirklich die Firmen deutlich überleben. Nicht? Also der hat mittlerweile die nächste Firma und die geht, glaube ich, schon nicht mehr so super. Ne?
Nein, warte, ich spring kurz.
Er baut jetzt Gaming Rigs, oder? Oder hat er kurzfristig gebaut?
Die Firma gibt es ja nach wie vor, ne?
Die Firma gibt es noch, ja.
Bin letztens.
Ja, ja. Nein, aber die nächste Firma gibt es noch.
Die Tech gibt es ja. Er hat das irgendwie veräußert, danach noch die Marke und so weiter. Oder betreibt das sogar selber, glaube ich.
Nein, also ich glaube die Tech nicht. Es gibt jetzt Techbolt.
Das genau. Von ihm noch.
Wie ja. Von ihm, die Nachfolgefirma.
Und hat er angefangen mit irgendwelchen Gaming-Rigs, also Gaming-Rechner.
Und Hardware-Wartung, glaube ich.
Ja, sowas.
So Wartungsverträge.
Mhm. Und Reparatur. Und ich will es ja nicht sagen, aber dass die Tech flöten gegangen ist, ist ja eine typische österreichische Geschichte. Ne?
Naja.
Weil die Bank nicht mitspielt.
Tja.
Die.
Aber die Hardware war echt nicht schlecht.
Die also Bank, die ja unseren Kanzler finanziert.
Der Rechner, und mit dem Rechner, den kann man auch nebenbei verwenden, in einem Notfall kann man mit der Schlange damit. Also der ist so schwer, das ist ein wuchtiges
Teil. Na gut, ist jetzt alles Laptop-Menschen, ich bin das nicht.
Also mittlerweile kauft man den auch nicht mehr so in der Form, nicht? In dem Formfaktor. Der hat nur einen 10er-Block an Vollen daneben, so groß ist das drum.
Servus.
Yep. Laptop auch nur deswegen, weil es einfach in meinem Fall praktikabel ist, ne? Weil ich von zu Hause mit der gleichen Maschine halt dann im Fall des Falles oder so wie jetzt zum Beispiel außerhalb der Dienstzeiten, wo ich Sachen machen muss, dann habe ich halt die komplette gleiche Umgebung, wie ich halt jeden Tag am Werken habe.
Ne? Vor dem Problem bin ich auch gestanden. Meine Lösung war dann, so quasi zwei gleiche Rechner hinzustellen und sie übers Internet zu synchronisieren. Und es ist sich sogar mit großen Datenmengen ausgegangen.
Sind die nebeneinander gestanden?
Nein, sie waren so quasi, der eine war im 3. Bezirk, der andere im 14.
Ach so.
Und ich habe wirklich so quasi Files mit 1 Gigabyte habe ich speichern können auf der einen Location. Und über die Tangente dann ist sie das ausgegangen, dass das eine Gigabyte, Grüße an die Stenzel,
ins Kosmos abgestrahlt ist.
Genau. Das hat schon gut funktioniert.
Ja, scheiß CO2.
Ja, man braucht die Büros nur so weit auseinander.
Genau, und dann kannst du den Rechner komplett synchron halten.
Absolut. weil die Wegzeit.
Na, aber ein Laptop wäre für mich.
Na, halt prinzipiell nie in Frage hätte gekommen, ich, weil ja, wie gesagt, das, ich betrachte das so, so sehr pragmatisch. Wenn du den brauchst für gewisse Sachen, ja, warum nicht? Wenn ich die Möglichkeit habe, ein Standgerät, ein ordentliches zu haben, hey, das ist groß,
ja.
Ne?
Ja.
Und es steht da immer irgendwie ein Kübel fix hinter mir halt. Da läuft halt kein Windows, halt ein Linux drauf, irgendwas. Also das ist halt das fixe Gerät.
Das ist die einzige Geschichte. Ich bin mittlerweile fast hart am Überlegen, ob ich das Windows nicht rausschmeiße.
Ich hätte es so
gerne gedacht. Gerade zum Entwickeln.
Brauchst du es nicht?
Das ist na, und jetzt so Kunden kommen daher mit Docker und keine Ahnung was, das kann ich mir unter Windows alles in die Haare schmieren.
Docker für Windows?
Ja, oje. Ist unter macOS schon mühsam.
Ja.
Weil es einfach gewisse Sachen nicht gibt. Ja, und weil halt das Docker-Image dann schlussendlich auf einen Linux-Server laufen wird.
Hm.
Aber unter Windows kannst du das komplett, also diese eine Geschichte, die ich da jetzt habe, die funktioniert unter Windows einfach nicht. Punkt. Da kannst machen, was du willst. Geht nicht.
Ich habe es probiert eine Zeit lang. Ich habe wirklich privat ein CentOS benutzt. Damals ein 5er und auch noch den Anfang auf 6er übergestiegen. Ich habe nichts anderes gebraucht. Problem ist halt aufgrund meiner Arbeit im Support von 1 bis 3, ne? Muss ich das gleiche System fahren, was die Leute fahren. Deswegen heißt, ich muss Deppert Windows 10 fahren. Ich hasse es wie die Pest, aber ich lasse den Hass nicht überhand nehmen.
Also für Entwicklung brauchst du kein Windows.
Brauchst du nicht.
Naja,
hängt davon ab,
wenn die Adobe-Geschichte würde mir schon abgehen.
Ja.
Weil die brauche ich schon auch. Ja? Also ich brauche hin und wieder einen Illustrator.
Na, schwupp die VM, ne?
Genau, der Punkt ist hin und wieder. Ja, es ist ja bei mir genauso und ich arbeite sehr, sehr viel grafisch. Ja. Natürlich, das XT ist mein Haupttool und das brauche ich sehr viel, aber ich kann mir durchaus vorstellen, ja, dass ich das XT ersetze gegen irgendein webbasiertes Tool, von denen gibt es einige, ja, die dir quasi das Gleiche bieten.
Aber ich will das nicht irgendwo hinladen.
Das machst du beim XT sowieso auch schon. Also, das ist alles in der Adobe Cloud,
nein,
die das funktioniert.
Nein, das mache ich nicht.
Ja. Und dann komme ich oft, also ich bin kürzlich erst wieder an den Punkt gekommen, dass mir so quasi das Designen im XT, ja, weil so quasi eine Skalierung erreicht hat, ja, also wo ich so quasi, ich zeichne nicht eine Komponente, sondern ich zeichne 100 Varianten einer Komponente, wo das im XT nicht mehr praktikabel ist und ich das Ding in den Code transferiere, ja. Ist quasi rausgehe aus dem Designprogramm und mir so quasi ein Designprogramm selber schreibe.
Codepen aufmachen.
Ja, noch ist es ein Codepen, ja.
Ja. Ja. Aber, ja.
Ich würde das sehr begrüßen, wenn du das machst. Setz dann KVM rauf und da lass das Windows weiterlaufen und im Notfall hast du es halt.
Ja. Ja, aber ganz ehrlich, dann drast das noch 2 Monate auf, als du das wirklich brauchst.
Und dann geht alles
laut
nicht,
da einmal das ganze Internet auf, bevor irgendwas geht.
Ja. Das habe ich ein paar Jahre gemacht.
So. Und
seitdem dreht es einfach nicht mehr auf.
Was?
Musst du dann Cronjob, der die VM alle 24 Stunden startet, damit er die depperten Patches
oder ja. Aber das ist alles nicht praktikabel. Und im Winter ein bisschen öfter, dann brauchst du nicht heizen.
Genau.
Also,
oder du lässt sie einfach permanent laufen. Sobald du den Rechner gebootet hast, lass es laufen. Oder du installierst die Instanz auf deinen von deinen Servern. Das war zum Beispiel bei mir in der Zeit, wo ich, also noch Pfeil halt, ne, wenn ich in der Firma was zum Tun gehabt habe, dann habe ich mir einfach über RDP.
Ja, aber da brauche ich einen Windows-Server. Ich will ja keinen Windows-Server.
Nein, bleiben. Ich habe einen KVM-Server gehabt, auf dem eine Windows-Instanz gelaufen ist das immer.
Ja, und viel Spaß, Photoshop mit RDP zu betreiben.
Da war ich in einer glücklichen Situation, dass ich es nicht musste, weil ich Photoshop nicht gebraucht habe.
Funktioniert tadellos.
Latenz
ist nervig.
Ich habe dann relativ schnell gelernt, wie man mit GIMP umgeht.
Nein, das Problem.
Ich meine, für ZMYK kannst du es vergessen nach wie vor, aber ich arbeite praktisch in dem Bereich so gut wie gar nicht mehr.
Ja, Photoshop hat nämlich ein Problem bei RDP. Sobald du einen weichen Pinsel nimmst, ist die Maschine tot.
Wirklich?
Ja, er übertragt das ganze Bild.
Na, also nachhaltig.
Er macht nicht mehr Problem, das sektionelle Übertragung, was du normalerweise RDP ist, hast, sondern
das Problem
er
ist ein anderes. Muss
über das Ganze gehen. Und es hängt immer von der Application ab, was für zum Beispiel, woher bezieht er sich die UI-Elemente. Und wenn die nicht zum Beispiel nativ Windows sind, dann hast du mit RDP scheißen gehen.
Warte mal, da geht es um Hardware-Beschleunigungen und sonstige Geschichten, glaube ich. Ja. Da geht es um irgendwas, was auf der Grafikkarte hängt, ja. Aber du die nicht hast oder so. Also ich glaube, da geht es um Hardware.
Hardware. Ich habe für so einen Zweck bei uns konkret herinnen im Betrieb, also es ist ein Workstation, es ist ein Fujitsu Workstation, Rackmount, also eine Pizzaschachtel. Ne? Und einer unserer Statiker arbeitet mit der Maschine. So, RDP. Die Hälfte der Statikprogramme sagt so, überdings vorher nicht.
Ja.
Über RDP vorher nicht. Verweigert den Dienst. Kriegst eine Fehlermeldung, wo drin steht, in den Lizenzbedingungen steht, RDP darfst du nicht. Ne? Gut, versuchst VNC.
Wie schaut es aus mit Spice?
VNC oder Spice, versuchst das oder irgendwas, das erkennt er nicht. Kannst du arbeiten, ist aber ziemlich lahm, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, 1920 mal 1080 irgendein relativ komplexes Gebäude oder irgendwas drehst, ja, in 3D oder irgendwas, okay, ja, dann wird es halt ein bisschen langweilig.
Bei solchen Dingen.
Da gibt es aber zum Beispiel eine Hütte, Teradici heißen die. Die haben dieses PC over IP gebastelt. Ja. Das ist eine proprietäre Geschichte, das ist ein proprietärer Codec, der in Wirklichkeit das Ganze zusammenquetscht. Ja. Die bedienen sich zum Teil dessen, was RDP macht, nämlich einfach Calls auf gewisse Bibliotheken oder sowas für die Darstellung von Sachen und Bild wird als JPEG oder was weiß ich was übertragen halt. Ne. Das funktioniert relativ gut. Das funktioniert wirklich relativ gut. Ja. Wohlgemerkt. Da gibt es eigene Hardware auf clientseitig, den montierst du halt hinten auf dem Weser-Dingsbums am Monitor und schaltest mit irgendeinem KVM-Switch um. Ne? Und dann kannst du arbeiten, einigermaßen. Ja? Ich meine, die Sache ist die, du
drehst es, er arbeitet mit,
er ist urschnell und also du kannst das Modell wirklich glitch-free drehen, ohne Lag oder irgendwas. Er trat nur die Auflösung runter in der Zeit. Und in dem Moment, wo du den Mauscursor loslässt, hast du das scharfe Bild wieder. Früher trat das runter auf, keine Ahnung, 640, 480 oder irgendein Scheiß. Ne? Und danach hast du in dem Moment, wie gesagt, aufhörst zu drehen, irgendwas Mauscursor, wie gesagt, also der Maustaste loslässt, dann kriegst du wieder deine 1920, 1080.
Ja. Nee, vielleicht doch alles über Steam.
Ja,
ja.
Keine Ahnung.
Ja.
Weil die scheinen es ja teilweise schon zu
kriegen.
Die
kriegen wir schon gut hin. Gut, ja? Machst du 3D-Animation?
Ich? Nein.
Dann würde ich mir ernsthaft das Snow Machine anschauen.
Maschine ist ziemlich gut, ja.
Ich habe es noch nicht angeschaut, muss ich sagen.
Es geht also gar nicht um 3D-Animation, aber wenn du halt so quasi wirklich grafisch mit vor allem mit der Maus viel arbeiten musst, ja, dann musst du halt wirklich exakt am Punkt sein, dann ist die Latenz ein Thema und. Ja. Ich arbeite, keine Ahnung, 4 bis 10 Stunden, wahrscheinlich mehr, über RDP. Ja. Und das ist überhaupt kein Problem, wenn ich code. Ja, also quasi am Firmenrechner.
Okay.
Firmenrechner läuft immer.
Was mir auffallen ist, dass die meisten, was auch immer, Remote-Dinger, also ob es jetzt RDP, Teradici oder Spice oder VNC sei, ich kann es noch nicht technisch belegen, aber ich glaube, dass die mit asymmetrischen Verbindungen jetzt zurechtkommen. Also Internetverbindungen. Wenn ich 10 Download habe und 2 Upload,
ach so, meinst
du? Da gibt es echt Breseln. Da gibt es wirklich Breseln. Ich habe das jetzt die letzten 3 Tage wirklich auf genannten 3 Varianten ausgetestet und meine Probleme gehabt. Ich habe es dann schlussendlich einfach drauf geschissen, Shell, ja, was soll's, ne?
Ja.
Weil natürlich ist alles kein Mod, gemütlich irgendwie zusammenzuklicken in meinem Bereich jetzt zu sagen, also sprich die Ops. Ja. Aber in Wirklichkeit, ja, muss ich halt ein bisschen mehr mit den Fingern arbeiten, im Sinne nicht auf der Maus, sondern auf der Tastatur. Ne?
Ja. Wir verwenden zum Beispiel RDP auch in der Firma ständig. Also ich hänge, keine Ahnung, in jeden Meetingraum. Ich gehe in den Meetingraum, logge mich ein, hole mir meinen Rechner mit RDP in den Meetingraum und fertig.
Interessant.
Also, im lokalen Netzwerk ist es so, ist gerade
nochmal
entwickelt. Also, oder bist du asymmetrich?
Ich hänge am Tag, wenn ich in jedem Meeting
hänge ich voll mit RDP auf meinem Rechner.
Okay.
Nehme ich immer mit. Ich kann mich zwar auf jeden Rechner quasi mit meinem User einloggen, aber habe dann quasi meine Files. An meine Files interessieren mich ein Dreck, ich will meinen Rechner haben.
Ja, schon klar.
Alles mit RDP. No Machine durch ein Tink VPN und der VPN-Server hängt symmetrisch und die beiden Clients hängen asymmetrisch. Das funktioniert ohne Probleme. Also der Server hat ein Gigabit symmetrisch und die Clients haben 40 down, 10 up. Aber die Datenübertragung ist nie das Problem, sondern es ist halt, du spürst ein bisschen natürlich die Latenz.
Die Latenz, das ist klar.
Die Datenübertragung ist nie das
aber
Problem.
Aber der Server steht in Wien,
in Österreich.
Also ich bin von Wien nach Wien und dann der Kollege, mit dem ich arbeite, der ist in Burgenland und gefühlt ist zwischen Audio und Video keine Verzögerung. Keine, also ich höre ihn sozusagen tippen und es erscheint auch parallel gleichzeitig. Mhm. Und Audio macht man über einen Mumble-Server, der auch auf dem gleichen Server rennt, wo das VNC rennt. Und so bin ich das ganze Google-Zeug losgeworden. Also zuerst haben wir eben das Hangouts verwendet, sowohl Audio als auch Video nicht. Mhm. Und jetzt haben wir Mumble für Audio. Und wenn wir Video haben wollen, dann eben den No Machine über das Tink.
Mhm. Das No Machine ist interessant, das probiere ich aus. Weil wir verwenden schon relativ viel Hangouts eigentlich fürs
immer noch.
Wie gesagt, beim No Machine aufpassen beim Installieren, dass der nicht irgendwelche Ports aufmacht, die man nicht offen haben will.
Mhm. Ja, gut.
Aber das
sonst verhindert die IT.
Ja, hoffentlich.
Hoffentlich, ja. Naja. Ja, und welche Linux-Distribution am Desktop?
FreeBSD, scheiß auf Linux. Ja, ja.
Also.
Na echt, seitdem der Böttering sich da breit gemacht hat, fuck it, man.
Seit 6 Jahren oder so habe ich nur mehr Ubuntu und zwar Mate.
Okay.
Weil das relativ ressourcenarm ist, weil ich ja eben alte Kisten habe.
Mhm.
Das ist und, das Einzige.
Ja, und.
Und das Mate ist quasi so ein bisschen XP-like, wenn man will. Ne? Das ist
eigentlich nur um 2, ne?
Ja, wobei von den Bibliotheken ist es jetzt auch GTK3 alles. Ja. Also es ist schon...
Also von der Optik her ist es entsprechend
von der Optik GNOME ist es GNOME 2, genau.
Ja. Mhm.
Und ich würde es eben haben, dass ich für jedes Terminal, was offen ist, möchte ich unten in der Leiste eines Ding haben, sodass ich schnell anklicken kann und durchwechseln kann.
Gut,
ja. Also ich switche sofort, wenn mir irgendjemand ein OS zeigt, das so responsive und so knackig daherkommt wie das Windows.
Mhm.
Da muss ich Windows schon wirklich loben und alle anderen schimpfen.
Der Explorer ist mittlerweile schon wirklich okay.
Das ist einfach wirklich aus, ne? diese scheiß also, Millisekunde, die du in einem OS X oder unter irgendwelchen Linux-Distributionen mehr hast, im Grafischen, ja, in der UI, die nervt mich so sehr. Ja.
Uli, ich gebe dir vollkommen recht.
Ja. Danke.
Mich nervt macOS schon.
Ja, das macht mich aggressiv.
Ja.
Wenn ich da einfach klicke und es passiert nichts, sondern erst 2 Millisekunden später.
Ich gebe dir vollkommen recht. Also deswegen ist bei mir auch ein Problem so, ich will kein Ubuntu.
Nein, das ist genau das Gleiche. Ja. Und bei was habt ihr da Latenz gesehen?
Bei der UI? Ja.
Also
Window Manager.
Ich spüre da keine Latenz.
Ja, aber du bist nichts anderes gewohnt.
Da muss ich auch was dazu sagen. Komplett bei dir, Stefan. Also ich merke gar nichts in die Richtung.
Wirklich?
Ja. Ich benutze GUI zur Zeit CentOS 8 halt auf das ist die Kisten, die meinen Rücken frei halten sozusagen. Benutze das auf täglicher Basis. Ich merke nichts.
Wirklich nichts. Ich habe schon lange keinen Linux-Desktop mehr gesehen, muss ich sagen. Das letzte Mal war vor 5 oder 6 Jahren.
So wenig
in den Böttering
vor allem nicht,
so aber
nicht in einer VM. Nicht in einer VM, ja, genau. Ja.
Na, für eine Workstation oder für einen Laptop hat der Systemd wirklich seine Vorteile. Das ist ja dafür geschrieben. Ne? Ja. Und da arbeitet das Zeug wirklich gut. Also das kann man sich wirklich hernehmen.
Ja, vielleicht muss es eher mal ausprobieren.
Ich habe relativ lange.
Auf einem Server will es halt nach wie vor nicht
haben. Na gut.
Aber das ist eine andere
Diskussion. Ich habe relativ lang diese Compositing-Server abgedreht. Weil die haben ja dann alle wirklichen Gags gehabt, wie zum Beispiel, dass Animationen gehabt hast, wenn du das Fenster maximiert hast und so weiter.
Ja, oder wenn du den Desktop wechselst,
dass du
den Kamil verfasst, das Kompis ist scheiße. Ne?
Darum habe ich die abgedreht gehabt, bis dann irgendwas nicht gescheit funktioniert hat. Ja genau, also was ich haben will, ist Windows-Snapping. Also wenn ich mir das Fenster an den rechten Rand knalle, dann soll es die rechte Hälfte vom Schirm verwenden. Mhm. Weil ich relativ oft so zwei Sachen auf einem Schirm auch haben will. Mhm. Und das kann er ohne Compositing-Server nicht. Dann habe ich den wieder auftrat. Und mittlerweile funktionieren die auch ohne irgendwelche Gags und ohne irgendwelche Blödheiten. Also das, es gibt keine, ich habe keine Audioeffekte und keine Videoeffekte dort laufen, außer eben dieses
Das Kompose ist das Ding. Lustige, das hat sich ja eigentlich komplett aufgehört, weil das hat eine Zeit lang total, hat es ja gegeben. Ja. Ein Schwupp und ein Balim und ein, keine Ahnung was.
Vorbei. Funnel, Window, Animation, ja, wo es einen Trichter rauszupselt
und dann ein Zahnbröseln und...
Ja. Und das, ja.
Das war zeitlang modern.
Das was mir
das war so Technical Demonstration in Wirklichkeit. Ne? Wir können
was alles möglich ist. Ja.
Was alles möglich ist. Das, und dann nur mehr um die Möglichkeiten, aber nicht mehr um die Kernaufgabe.
Ja. Wie du was langsam machen kannst, ist, wenn du über SSH irgendwelche Filesysteme mountest in einen File Explorer. So kannst du den in der Performance zusammenschießen. Aber solange du so Blödheiten nicht machst, ist das alles schnell jetzt.
Na, das brauche ich alles nicht.
Ja, ihr müsst mir das zeigen, ihr müsst mir echt überzeugen davon.
Na, ich glaube, ich muss mir eine neue Maschine kaufen und das Ding
eigentlich eben nicht mehr.
Komplett.
Nie wieder.
Nein, aber ich habe jetzt eine Arbeitsmaschine. Die steht auf meinem Arbeitsplatz.
An der wird nichts geändert,
weil. Die will ich nicht kaputt machen.
Ja, darum hätte ich gesagt, kauf der SSD, gib die dort eine und verwende die.
Nein.
Bitte?
Ist schon eine drin.
Wir haben eine andere, das sozusagen, die du hast, solange du nicht sicher bist.
Mehr.
Wir haben da eine andere
Einstellung. Die ist
oft wir stellen uns eine neue schwarze Kiste genau daneben.
Ja, genau.
Das ist die Idee.
Ja.
Da wird nichts getauscht.
Ja.
Ja?
Das, kauft das
unter meinem Schreibtisch stehen drei davon.
Ja,
das ist eine gute Geschichte. Momentan sind die Reisen sau billig. Ne?
Naja, also sau billig ist jetzt übertrieben.
Intel-Grafel
immer. Also,
was Hardware ist sau teuer gerade.
Ich mein, finde auch, ja.
Was ich erlebt habe.
Du bekommst doch extrem viel dafür.
Du musst bei Linux schauen, dass du nicht in irgendeine moderne Hardware kommst, wo es keine Treiber gibt.
Ja.
Da hat es einmal so Boards gegeben, die zwei verschiedene Grafikkarten einbaut gehabt haben. Nämlich einerseits Intel und andererseits auch Nvidia on Board, glaube ich.
Ja, genau. Klassiker. Die Onboard-Grafikkarten sozusagen als Fallback.
Genau.
BIOS-Ansteuerbar.
Und das hat dann nicht sehr effizient funktioniert am Anfang. Also ich glaube, 3D-Beschleunigung hat nicht funktioniert.
Meine nächste Maschine ist sowieso AMD.
Also, du willst dann Ryzen kaufen oder was?
Ja, ich finde es echt spannend, was die gerade aufführen.
Ja, das ist gerade
Cores Ende nie, also im Vergleich.
Ziemlich viel Tumult.
Ziemlich viel Tumult. Also muss ich kein Threadripper sein oder wie er heißt. Ja.
So ein kleiner Threadripper.
So ein kleiner Threadripper wäre aber nicht schlecht.
Was bei mir jetzt echt einen Kick gegeben hat, ich habe jetzt 20 GB RAM drinnen. Vorher habe ich 8 gehabt, jetzt habe ich 20 drinnen. Jetzt kann ich halt virtuell auch noch ein
Smartphone drinnen haben. Das Lustige ist, ich meine,
es ist wurscht.
Mein Rechner.
Immer wenig.
Mein Rechner auf meinem Arbeitsplatz ist ja schon relativ alt. Der hat eine Zeit lang auch nur 8 GB. Dann habe ich irgendwann mal. Jetzt bin ich auf 22, keine Ahnung warum. Das ist so eine komische Kombination.
Da machen sie Wurden.
Es hat sich spürbar rein beim Arbeiten nichts geändert. Ich kann halt ein paar mehr VMs starten.
Das ist der Punkt.
Ja, aber das sonst, geht's auch. Aber ja. Sonst hat sich spürbar
solange nichts geändert. Solange es nicht ins Wappen kommst. Was ich halt extrem gespürt habe, ist, ich kann einfach. Also ich habe schon sehr, sehr, sehr lang 32 Gramm und es ist einfach kein Thema, riesen Photoshop-Files hochzuziehen.
Ja, gut.
Es ist kein Thema, so quasi die komplette Adobe-Palette offen zu haben, plus ein Visual Studio, plus irgendwie ein AAA-Shooter so quasi laufen. Das ist einfach kein Thema. Ja. Du musst nicht mehr drüber nachdenken.
Oh, Uli, jetzt hast du verraten.
Das mache ich eh nicht mehr. Ja. Aber du hast einfach so quasi, du hast den Rechner irgendwie Anfang des Jahres aufgedreht, ja. Dann Programme geöffnet. Das Ding ist immer nur in Sleep-Mode versetzt worden. Ja.
Gut, das mache ich sowieso nie.
Und das war kein Problem. Ja.
Ja gut, ja. Auf der anderen Seite 200 Tabs im Chrome. Das hast du schon gemerkt.
Ja,
du
hast das,
50
das,
machen können.
Ja, das stimmt definitiv. Das stimmt definitiv. Und ich liebe ja die Erneuerung jetzt. Allerdings geht es nur bei Tabs, also wenn man dann ein neues Fenster aufmacht, nicht. Mhm. Da erkennt er nicht, dass in einem anderen Fenster irgendwo ein Video läuft und du suchst krampfhaft irgendwas.
Wöhal?
Dröhnt mich jetzt zu mit Ton. Ja.
Aber dann Firefox stoppt jetzt sogar Videos, ne, die im Hintergrund sind.
Der Firefox hat jetzt ein cooles Feature.
Jetzt seit der letzten Version, glaube ich,
macht das. Der Firefox hat jetzt ein cooles Feature, was Videos betrifft.
Also Streams.
Du kannst das Video nämlich detachen.
Das auch, ja.
Genau. Wohin?
Picture in Picture.
Ach so, ja. Aber das kann aber Android seit 8.
Aber ja, aber
bisher haben sie
nur das Audio-Stil geschalten, wenn du den Tab in den Hintergrund gegeben hast, und jetzt stoppen sie es ins
Wirklich? Drin.
Ja. Weil er hat dann einen gewissen Lag, wenn du wieder auf das Fenster gehst, bis er wieder aufgreift den Stream. Mhm. Und damit hast du natürlich auch gar keinen Traffic dort.
Interessant.
Mehr, ja.
Ja, macht Sinn. Und bei Video on Demand stoppt er einfach das Video, oder was?
Genau.
Also, wenn es nicht gleich
Stream. Ist.
Okay.
Aber wenn's da wirklich überlegst, was für Kisten mit was für ein Betriebssystem fahren, halt, so auf die Art. Fedora würde ich eher abraten.
Ich bin kein Red Hat-Fan.
Du bist kein RPM-Fan, gell?
Also
du bist der Deppmann.
Ich bin der Deppmann, ja.
Der Deppmann.
Mate, ich sag nur Mate.
Boah, Mate.
Dann bleib bei Debian. Was müsst beim Schmiedel, wenn es beim Schmied sein kannst?
Ja, nein.
Ernsthaft? Weil Desktops funktionieren unter Debian genauso super. Da brauchst du kein Ubuntu ziehen.
Ja, aber welchen Desktop?
Also WLAN und fertig.
Aber Ubuntu ist das Schönste, oder?
Nein, Ubuntu.
Wirklich WLAN?
Ja, sicher. Okay. Mittlerweile schon.
Das, was mich halt so nervt, ist, ich habe immer den Eindruck, braucht man jetzt nicht über Windows reden, ist auch nicht das Hübscheste, was es gibt. Aber bei diesen ganzen Linux-Distributionen, ja, da sitzen ein, zwei quasi UI-Menschen und bauen halt dieses UI, ja, und mit jedem Update schaut das Ding anders aus, weil es halt irgendwo auf einen neuen Trend aufspringen. Und
wirklich, hast du das Gefühl?
Ich habe voll das Gefühl, vielleicht ist das total unbegründet. Ja. Aber ich lese immer wieder so quasi, wow, neues Look and Feel von Linux, schlag mich tot. Ja.
Ja. Also ich möchte insofern widersprechen.
Und es ist alles nicht fertig. Es ist alles irgendwie
neue Distribution sowieso hat ein neues Look and Feel. Jede neue Distribution funktioniert ein anderes Paradigma zu erfinden.
Mm.
Ein Elementary will ein macOS nachmachen.
Aber das ist einfach blöd.
Elementary ist ja FreeBSD, oder? Oder BSD?
Nein, ist ja Linux.
Das ist alles.
Ist Ubuntu passiert.
Ah,
oder jetzt Debian, weiß nicht mehr genau.
TrueOS, habe ich gemeint. Entschuldigung, ich bin verwurstelt.
Ja.
Und jetzt gibt's dann der letzte Schrei ist ja jetzt dort ja Intel, nicht ist Intel oder AMD? Intel macht ja jetzt sein eigenes Linux.
Das habe ich mal runtergeladen. Noch nicht installiert.
Da bin ich eigentlich nicht sicher, ob ich das sehen will überhaupt.
Oh ja, das will ich sehen.
Proprietären Schmarrn?
Ich will es sehen. Ich will es zumindest sehen.
Sie behaupten, sie sind viel schneller, weil sie halt genau darauf hinkompiliert sind auf Intel-Architekturen. Aber weiß nicht, ob das eine gute Idee ist.
Ich weiß es auch nicht, aber sehen will ich es zumindest. Also ich habe das Image schon runtergeladen. dann meine Virtualbox mal hochstarten.
Und die ärgern über das
lahme ärgern, dass es so lahm ist.
Dann ist es für nichts, ja. Das muss schon auf der Hardware laufen.
Ja, eh. ja.
Ich habe jetzt in einer virtuellen Maschine macOS Renner, was ganz nett ist. Weil
das darfst du nicht sagen.
Oh ja.
Nein, die
offiziell verboten.
Ja. Nein, das ist nicht ganz so sicher.
Doch, das ist ziemlich sicher.
Das ist ganz wurscht. Sicher. Also ich habe auch eine V-Box mit einem Mac OS X laufen.
Ja. Und das Lustige ist, ich hab mir das ein bisschen angeschaut, so aus der Linux-Sicht.
Die verpfeifen.
Ja.
Ja, macht das.
Und jetzt habe ich Ihnen das iOS-Handy auftragen und das SMS und wie heißt dann der Chef?
Denunziation at apple.com.
Was macht man als erstes als Linux, wenn man sich ein neues Betriebssystem anschaut? Man schaut einmal mit Top, was soll alles an Prozessen rein.
Genau. Oder PSAX.
Genau. Und es ist einfach.
Ohne U.
Ohne U.
Und es ist einfach das Dreifache von Linux. Es ist kein Wunder, dass das langsam ist. Es sind wirklich fucking 900 Prozesse, die da laufen.
Du brauchst nur da auf diesem
Es kann Mac weniger, Laptop. Es hat keine rechte Maustasten.
Naja, das geht alles.
Mittlerweile ja, gibt es es.
Virtuelle.
Ich habe da, links und rechts sogar am Touchpad. Das kann man alles einstellen.
Ja, und ich habe eine mittlere Maustasten auch
noch. Ja, mittlere Maustasten, das ist ja eine Unart,
ich habe auf meiner Maus
SGI oder so irgendwas, keine Ahnung.
Ich habe auf meiner Maus.
Das hat sich irgendein Vollidiot überlegt.
Was? Ich habe auf meiner Maus 18 Tasten.
Ja, was auch
immer. Noch älter.
Du weißt aber schon, für was die gut ist.
Ja, zum Scrollen.
Nein, zum Pasten.
Ja,
was auch immer du markierst, zum Pasten.
Ja,
super ist das.
Ja.
Du selektierst mit der linken. Und klickst mit der mittleren dorthin, wo du das reinpisten willst.
Ist ja widerlich.
Keine Tastatur angreifen.
Das war die Idee dahinter, ja.
Ja, aber keine Tastatur angreifen ist widerlich.
Warum? Naja. Sind ja nur Keime auf der
Tastatur, ja, wie du warst. Keime, genau.
Mehr als das Van Heisel.
Ich wollte gerade sagen, zum Thema Corona.
Ja. Auf meiner Tastatur nicht.
Ah ja, das ist übrigens auch der Grund, warum man beim Corona oben die Zitrone einsteckt. Gell?
Ja, genau.
Damit nämlich den...
Die Keime.
Damit die Keime tötest,
bevor es anlutscht. Zitrone.
Das schmeckt so zitronig frisch. Ja,
die
ja.
Barkeeper wegwischen quasi.
Genau.
Ja, und die Ratzen halt. Ne?
Hau weh.
Also, aber ich jetzt gerade.
Mehr Tastatur verwenden, bitte.
Nein. Apple MacBook 2015, glaube ich. Irgend sowas. Wurscht.
Dann an der Neo-Tastaturbetreibung zum Laufen zu kriegen, da brauchst du extra Software.
Das Ding hat eine Load von permanent über 1,5.
Ja, ja.
Punkt. Uff. Es geht nicht anders. Du bringst das nicht anders zusammen.
Und was soll das?
Mein Server hat eine Load von 0,2, wenn es sein muss.
Ja.
Ui, was ist denn los?
Ja, genau.
Ja. Schon fünf.
Und da kommen schon viele E-Mails an. Ja. Ja. Da denke ich mir so, okay.
Ja. Aber das kannst du aufs Internet genauso umlegen. Wieso hat eine normale Webseite 4, 5 MB?
Wieso gibt es eigentlich
also Webseiten, eine Seite. Die
statische HTML sind? Bei 99% der Fälle ist es nämlich nicht notwendig. Weil der OE24, Krone, Kurier, bla bla bla, alle Newsseiten in Österreich außer.
Ja.
Brauchen eigentlich nichts anderes als statische Seiten.
Nee.
Ja. So.
Schlimm ist es. Man sollte mehr darauf aufpassen.
Ja. Ja. Passt's auf. So. Gut. Ich würde sagen.
Haben wir noch was? Na, oder?
Ja, weiß ich nicht. Stefan?
Letzte Empfehlungen für was für Distro?
Habe ich schon gesagt.
Du hast gesagt Ubuntu.
Ubuntu und Mate.
Ubuntu und Mate. Für die werden wir noch was finden.
Ja, bitte.
Also ich bin auch der CentOS-Fan.
Ich bin offen, aber ich glaube... Es gibt nichts Gescheites.
Mit einem starken Hang zu BSD.
Nein, es muss immer. Snappy sein. Es muss einfach
auf Server definitiv.
Wenn ich auf der Tastatur um und um trisch, muss das tun.
Ja, ja. Keine Geschichte.
Ja, schauen wir mal. Na, wie auch immer. Das Problem ist halt, ich würde jetzt keine 2.500 Euro mehr ausgeben für einen gescheiten Rechner.
Du kriegst ja keinen gescheiten um 2.500.
Ja, eben. Das ist das Problem.
Das ist na, schon
arg. Du kriegst schon eine hervorragende Kiste.
Also,
wirklich gut.
Im Workstation-Segment? Nein.
Bist echt, ja, weil.
Da kriegst
Entry. Allein die Grafikkarte, die irgendwie halbwegs was kommt.
Über das können wir reden. Über die Grafikkarte, Ex-Grafikkarte, 2,5 kriegst du da perfekt.
Ja. Ja.
Aber lustigerweise wirklich, also im Workstation-Segment, also das, was du dir so zusammenklicken kannst, ja, bist du bei 2.500 wirklich im untersten Segment.
Nein, da fängst du in Wirklichkeit noch gar nicht an. Ne?
Da fängst du gar nicht an. Es sind Hammer-Komponenten drin, keine Frage. Die Dinge können wirklich was. Der RAM ist genial und die Grafikkarten sind super und. Aber ich habe so das Gefühl, dass da irgendwie die Mitte halbwegs weggestorben ist.
Nein, nicht wirklich.
Nicht?
Nach wie vor,
die Mittelschicht stirbt.
Aber ja, also bei den Rechnern schon, du kriegst viel Consumer Scheiß.
Es schittelt und du kriegst nicht, weil die Mittelschicht stirbt.
Ja, nein,
ich gebe dir recht. Schau allein, also jetzt zum verteufelten Apple, ja, schau da, was da Entry-Level
ja, aber Apple MacBook ist kein Preis
kostet. Schau zu Lenovo, es ist genau das Gleiche.
Nein, bist du gleiche Hardware für High-End, komplett ausgestattete Mac-Kiste oder irgendwas, also diesen, was ist denn der Zutz da, der Mistkibbel?
Halt? Ah, den gibt es ja nicht mehr.
Käsereibe
ist jetzt aktuell.
Käsereibe 2.
Das ist Käsereibe 2, ja. Käsereibe 2, voll ausgestattet, kostet was, knappe 35 oder was?
Nein, mehr, glaube ich.
Drüber.
Was?
Ja.
Ja.
Aber
Was? Wenn Klicks wieder auf Apple kommen,
bei 40.000 oder so.
Was? Die maximal die Klicks.
Nein, ich will nicht. Was? 40.000?
Ja, mit Sicherheit.
Also ist irgendwo in dem Bereich, also echt brutal teuer. Die maximal zusammengeklickte.
Ja, ja.
Nimmst die gleichen Komponenten, kaufst dir von Lenovo.
Keine Frage.
Schaffst keine 10.000. Kaufst dir von Fujitsu, schaffst das auch nicht.
Ja, na,
und ich alle weiß anderen, nicht. Dell können wir noch reden. Ja.
Abgesehen davon, dass ich zu gierig dafür war, so viel Geld dafür auszugeben, ja, haben ja die User solche Geräte auch nicht. Und ich möchte ja quasi die User Experience selber erleben, wenn ich entwickle. Nein, mir nicht. Das ist der Unterschied zwischen uns zwei.
Dafür hast du
ja. Ja, aber wenn ich mir um 40.000 so eine Maschine kaufe, kaufe ich mir um 1200 noch eine Maschine, was der
genau,
User hat.
Ja, genau.
Aber dafür hast du ja
wenn du Webseiten kaufst,
hast du ja so quasi im Chrome die Möglichkeit, die CPU zu drosseln.
Genau,
und ja, die Netzwerkverbindung zu drosseln.
Wo ich Äpfel anbauen kann oder Bier.
Ja, stimmt. Um 40.000 kaufe ich mir ein Grundstück.
Ja.
Ja.
Oder Rennradl.
Oder Rennradl, ja, was auch immer. Das ist mir scheißegal. Ja.
Carbon statt Kondition.
Carbon statt, statt Kondition.
Kondition, ja, okay, ja. Natürlich.
Finde ich sehr nett.
Ja.
Ja.
Nächste Steigerungsform ist
ein Doping. Ach, so 40.000 Kaffee mal Opa bei Loge.
Na, zwei.
Mit Mineral.
Na.
Fast zwei.
Na. Fast zwei.
Eine große. Na,
oder, ja.
Eine große mit ordentlich Mineral.
Ja, genau. Mit viel Mineral. Wie auch immer.
Ich schaue gerade hier im War Room auf unsere Flat Screens. Wir ja, haben alles erledigt.
Ja, schon, oder?
Ich glaube, Herr Präsident, wir können Schluss
machen. Ja, ich glaube auch. Ja. Ich sage einmal vielen Dank.
Schließen wir mal die,
wir
die
schließen
Kinderroute.
Mal, genau.
Vielleicht schaffen wir es nicht bis zum nächsten Mal.
Ich möchte noch die Runde.
Bernhard hustet schon.
ich möchte noch die Runde abschließen. Coronavirus.
Ja.
Koff. Koffefe. Ja. Ich weiß es nicht. Hat das einen Zusammenhang? Eine schöne gute Nacht.
Full Extinction.
Die Demokraten sind schuld.
Das ist nicht die Demokraten sind ja schuld. Ja,
ich weiß eh.
Am Corona.
Wie auch immer. bis zum nächsten Mal. Einen wird es auf alle Fälle noch geben. Das verspreche ich. Einen IT-Killer, meine ich. Und sei es, wenn wir uns dann per Studio zusammenhängen, weil alle husten, genau, in der Quarantäne stehen.
Oder wenn du als Einziger übrig bleibst.
Ja, dann mache ich es selber. Ja.
50 Jahre IT-Keller schaffen wir.
Ja.
Ja.
Ja, ja, 50 Jahre müssen wir
50
schaffen.
50 Jahre
es
müssen
ist,
wir schaffen.
Es ist so. Aber ich werde womöglich wieder was zusammenschneiden. Mal schauen.
Sehr gut.
Ich glaube, es gab ein paar Momente. Ich wünsche eine gute Nacht. Vielen Dank fürs da sein und fürs Zuhören. Ich spiele das Outro und sag
Wöfgliko, bestes Mineral.
Viert euch.